Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
So, da. Dann sind wir also wieder auf Sendung. Für alle, die dachten, wir haben uns letzte Woche einen ruhigen Tag gegönnt oder eine ruhige Kugel schieben wollen, dem war nicht ganz so. Wir konnten letzte Woche tatsächlich aus Gesundheitsgründen leider nicht aufnehmen. Heute schaut das wieder ganz anders aus, zum Glück. Und wir sind wieder zu dritt versammelt. Und womit fange ich an? Ich begrüße jetzt zuerst mal den Mann, der seinen Burger am liebsten auftaut, bevor er ihn in die Pfanne haut. Weil frische Burger sind nichts für Marian. Servus, wie geht's?
Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich auch sehr. Und ja, der Big Mac ist garantiert aufgetaut. Ich schwöre.
Ja, und schon wieder verdrehst du die Themen. Drum ganz schnell weiter zu dem Mann, von dem man nie genau weiß, wo er sich gerade wieder rumtreibt. Heiko, Hallöchen. Ja, er ist da, ich sehe ihn.
Ah ja, sorry, du hast gerade ein bisschen gelaggt hier. Das Klinik-WLAN ist dann doch nicht so geil, wie gedacht. schönen guten Abend, hallo Carsten, hallo Marian. Ich begrüße euch heute aus dem schönen Bayerisch Gmain, also kurz vor der österreichischen Grenze. Und ich hätte vielleicht auf Marian hören sollen, besser A1 als Mobilfunkanbieter zum Hotspotten auswählen sollen, als hier das Firmen-WLAN, aber es ist jetzt Klinik-WLAN, zu nutzen, ja, für sündhafte 10 Euro die Woche. Also Jungs, im nächsten Leben werden wir einfach Ausstatter für Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen und verkaufen da WLAN. Ja. Das scheint sich zu lohnen.
Das können wir auch in diesem Leben schon machen. Also ich habe da einen ganz heißen Hersteller an der Hand. Vielleicht reden wir nachher off-topic nochmal ein bisschen.
Und nimm noch die Campingplätze dazu.
Und nimm noch die Campingplätze dazu und sämtliche Erholungseinrichtungen, die auch noch so ein bisschen, da kannst du ja richtig Kohle machen, hast du recht?
Ja Junge, die Tarife sind halt so witzig, ja, gar witzig, du sparst auch nichts, ob du also hast eine Woche 10 Euro, zwei Wochen 20 Euro, drei Wochen 30 Euro, aber einen Tag sind glaube ich 5 Euro oder so, ja, das ist nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe schon mal hart schlucken müssen, ja, von daher, aber es funktioniert irgendwie, ja, wir werden irgendwie durch die Sendung kommen und
du, wobei ich jetzt 10 Euro für eine Woche auch gar nicht so schlimm finde, wenn das halbwegs was taugt. Passt doch.
Ja, das Letzte ist, glaube ich, das Problem.
Ja. Ja, gut. Ich glaube, für den Otto-Normal-Patient und User passt das schon. Jetzt mit hier Aufnahme und Stream und hast nicht gesehen. Naja, schau mal, was bei rauskommt.
Ich frage mich gerade, wie viele Leute wohl schon auf die Knallidee gekommen sind, da wo du gerade hockst, Podcasts aufnehmen zu wollen.
Also wenn ich an die Pricke denke, die ich geerntet habe, als ich mein Auto ausgeräumt habe mit meinem Gepäckwägelchen durch diese Klinik gefahren bin oder diese Reha-Einrichtung, war schon amüsant und als ich dann das irgendwann mit dem Mikroarm durch die Gegend gelaufen bin, sind die Leute ganz vom Glauben abgefallen. Wir reden auch nicht über die Schwester, die heute bei mir im Zimmer war, um mir mein Blutdruckmessgerät zu erklären und sich gefragt hat, warum hier ein Mischpult und ein Mikroarm irgendwie montiert sind.
Du aber, ja. Vielleicht, ich meine, die Hörerschaft kriegt schon mit, dir geht's gut und alles fein, das klingt bloß immer so dramatisch mit Klinik und Reha. Vielleicht, also alles im Lachs, sonst könntest du ja auch, ne, wenn du das wirklich, alles, wirklich krank wärst, könntest du auch nicht aufnehmen. Das ist ja kein Krankheit,
richtig, wo du bist. Richtig, nein, das ist wirklich eine Reha-Maßnahme, um diese Herzgeschichte, die ja Anfang des Jahres angefangen hat, dann vielleicht abzuschließen oder mal akut ad acta zu legen.
Genau, das ist, macht, glaube ich, Sinn, das hier zu erwähnen. Du hast ja aus deinen Befindlichkeiten auch kein Geheimnis gemacht in den letzten Aufnahmen. Von daher nur weil es halt so schnell geht, weißt du. Und morgen ist Twitter wieder gestürmt von rettet Heiko.
Ja, genau. Genau, aber eigentlich wollte Herr Söder mich heute auch hier besuchen, wenn ich schon im schönen Bayern zu Gast bin, aber der hatte ja Wichtigeres zu tun. Der musste ja erstmal in Jamaika absagen, ne? Habe ich für ihn die Pressekonferenz
gesehen. Ja, das nicht. Er hat heute, habe ich vorhin gesehen, Sportpreise verliehen. Ach. Und das Highlight dabei war, in dem Interview war sein erster Satz.
Sportpreise oder Sportpreise?
Sportpreise zum Sportpreis. Nee,
der Sportpreis ging heute nach Nordrhein-Westfalen.
Medaillen, Olympioniken sind in der Bayerischen Staatskanzlei heute ausgezeichnet worden. Und ach ja, ganz wichtig, also Bayern hat mehr Medaillen als Österreich und oder die Schweiz errungen. Also Bayern ist ein Vorzeigeland und drum durften die sich eine Medaille und eine Urkunde bei Söder abholen. Nee, worauf ich hinaus wollte, dann machen wir das Thema auch gleich ganz schnell wieder zu. Die Spitze im Interview. Herr Söder, wie geht's Ihnen? Ja, wie immer. Und schön, diese Preise verleihen zu dürfen. Und er grinste bloß und meint so, ja, in letzter Zeit habe ich ja nicht viel Erfreuliches diskutieren dürfen. Darum war das heute eine doppelte Freude.
Sehr gut, sehr gut.
Habt ihr die PK gesehen, wo er quasi gesagt hat, macht ihr mal eure Ampel, aber kommt nicht auf die Idee, die Union dann ein paar Tagen dann doch noch zu fragen für Jamaika?
Nee, ich habe bloß gelesen, aber ganz ehrlich, auch da fällt es mir immer schwerer, den 35. Artikel zum gleichen Thema zu konsumieren.
Du wärst nicht ein snackable Video gewesen, was ich mir beim drögen Essen hier angeguckt habe, gelesen hätte ich wahrscheinlich auch anders wahrgenommen. Aber er hat eine ganz gute Figur gemacht, er hat es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt gebracht. Es ist natürlich auch lustig, dass der Söder dann eine PK dafür geben muss, dass es kein Jamaika geben sollte, weil Laschet wollen sie, glaube ich, einfach nicht mehr vor die Kamera lassen.
Ich weiß nicht, ob er das muss oder ob er einfach die Bühne nutzt. Ich denke nicht, dass da irgendjemand gekommen ist und gesagt, ey Markus, sag du's, sondern Markus gibt jeden Tag mal 15 Interviews und in einem hat er einfach dann den Punkt ergriffen und Statements gesetzt.
Er hat sich gut verkauft. Ich fand das amüsant.
Er sich verkauft, genau. Aber in Eigeninitiative, im Eigenauftrag.
Ja, und vielleicht noch ein bisschen mit CSU und alle Fragen, die Richtung CDU gingen, weil er nur mehr verweist. Naja, das muss die CDU dann. Dann schauen wir mal hier. CDU.
Ja.
Kann er nicht so sagen, ja. Aber er hätte sich ja ganz gut mit Armin unterhalten. Ja, war ganz amüsant. Machen wir da auch einen Haken dran, wie du so schön gesagt hast.
Ja, Söder ist on, was anderes war nicht on in letzter Zeit. Sonntag. Was ist Sonntag. Denn heute? Es ist schon wieder Mittwoch.
Es war Montag, oder?
Selbstachtung und Würde.
Was? Schweig, Marian.
Nein, Sonntag? Was hast du mit Sonntag?
Also wann ist Facebook ausgefallen? Und WhatsApp? Und Instagram? Ich dachte Sonntag, war es Montag?
Keine Ahnung, Carsten, ich habe es nämlich gar nicht mitbekommen, außer aus den Medien am nächsten Tag.
Sieht bei mir ähnlich aus, aber dementsprechend war es vorgestern.
Ja, es war Montag, ne?
Montag, ja. Nachmittag bis in die frühen Abendstunden war der ganze Bums weg vom Netz.
Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, alle drei waren anscheinend irgendeine DNS-Zuordnung in der Internetadressierung, die da schiefgelaufen ist. Und von daher sind sämtliche Anfragen durch die Gegend geflogen.
War glaube ich nicht ganz, nicht war Nummer eins drüber gewesen, oder? Über DNS, genau, von der Architektur her, ja.
Ja, Border Gateway Protokoll, also wirklich auf höchster Adressebene, das ist richtig Katastrophe. Weil DNS kannst du immer noch umgehen irgendwie und korrigieren und
ja, was heißt Katastrophe? Technisch gesehen keine Katastrophe, weil einfach nur eine falsche IP gesetzt, ne?
Ja, ist aber technisch schon eine große Katastrophe, weil du nicht mehr an die Systeme drankommst in dem Moment. Also du musst wirklich dir physisch Zugriff zum System verschaffen,
ja, um
das wieder zu reparieren.
Ja, aber es ist halt nichts, weißt du, es ist nichts kaputt gegangen. Es war halt nur ein falsches Digit in irgendeiner scheiß Textdatei.
Es war nichts hin, es ist keine Festplatte immer verschwunden, sondern genau. Die Tür war halt einfach versperrt. Und der Schlüssel lag irgendwo anders. Und den dann wieder zu. War auf jeden Fall down. Und Gott, über Facebook müssen wir eigentlich so viel reden. Vielleicht bleiben wir erstmal bei dem Thema. Ich habe mich ja totgelacht. Jetzt bin ich wahrscheinlich ungerecht, aber warum nicht auch mal ungerecht sein dürfen? Sie haben junge Menschen interviewt. Und ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Da haben tatsächlich Menschen gesagt, das war ganz schlimm für sie, weil A, waren sie natürlich von sämtlichen Informationsquellen abgeschnitten, dass das allein schon...
Autsch, red nicht weiter, red nicht weiter.
Ja, 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 ohne Insta kriegen sie von der Welt nichts mehr mit. Und die anderen meinten dann tatsächlich, das war doppelt schlimm, weil sie konnten ja auch niemanden erreichen. Und sie konnten ihre Eltern auch nicht erreichen. Ohne WhatsApp.
Schon mal was von SMS und Telefon gehört?
Ja, ich dachte mir auch so, Leute, dieses Ding, wo ihr Instagram drauf laufen habt, das ist ein Telefon.
Ne? Diese Kernfunktion scheint mir doch hart in Vergessenheit geraten zu sein. Ja?
Also ist wahrscheinlich jetzt ein gemeiner Querschnitt, den wir in
Medizin, das ist aber die Realität, gab tatsächlich Leute. Du hast da schon recht.
Genau. Carsten, darfst du eins nicht vergessen, die haben alle keine Telefone mehr. Eigentlich haben die alle nur noch ein iPad.
Ein Eingabedevice, was telefonieren kann, ja.
iPad hat Marian, ich sehe niemanden mit iPad rumlaufen. Das ist alles so
Mini-iPads, hier. Mini-iPads, die telefonieren können.
Der Miniscreen, ne? Ja. Und sie konnten keine Informationen, also Internet war anscheinend auch kaputt und es war keine SZ online mehr und kein Golem und keine Tagesschau, also gar nichts. Wobei, wahrscheinlich oute ich mich jetzt als alter weißer Sack gerade bei den Medien, die ich angesprochen habe. Ich glaube, ich habe die aber mit 20 auch nicht konsumiert.
Kannst du schlecht vergleichen, Carsten.
Wir, also, da gab es dieses mein, Internet noch nicht. Da sind wir mit anders, der ISDN-Modem auf irgendwelche...
Ja, genau.
Und dann, aber lassen wir das jetzt. Keine Vergangenheitsbewältigung an der Stelle.
Nee. Ich finde es auf der einen Seite fand ich es auch sehr lustig und ich dachte, was ist denn da los? Wieso? Was war Facebook down, Instagram down, WhatsApp down? Gar nicht mitbekommen. Da muss ich mich dann schon mal fragen, bin ich so outdated oder nutze ich vielleicht doch die falschen Messenger und
die
falschen Informationen oder die richtigen? Und dazu vielleicht nochmal ganz nette Anekdote. Bei diesem WhatsApp, man ist ja dann doch in dieser ein oder anderen Gruppe und wir hatten, oder ich bin auch in unserer alten Realschulgruppe mit drin. In WhatsApp und ich habe das halt immer mal so mitgelesen oder auch nicht, aber es war halt eine von vielen WhatsApp-Gruppen, die auf stumm geschaltet waren, ne? Die halt so da waren. Und vor ein paar Tagen hat dann einer von meinen alten Mitschülern, Grüße gehen raus an dich, Daniel, vermeldet, er ist bei WhatsApp raus, hat keinen Bock mehr auf den Messenger und er geht jetzt zu Signal und er hat da auch schon mal eine neue Ex-Schulgruppe quasi aufgemacht. Und dann dachte ich, oh, das ist ja geil. Gehe ich da mal rein. Da hat es irgendwie, ich glaube, genau 72 Stunden gedauert. Da waren alle Herren der Schöpfung in dieser Signal-Gruppe. Dann hat es nochmal 3 Tage gedauert und wir haben uns nach gefühlten 10 Jahren mal wieder auf ein Bier getroffen, sehr spontan. Das Ganze ohne Frauen und ohne WhatsApp war super witzig. hat gut funktioniert auf jeden Fall. so am Rande. Ja, keine Ahnung. Das ist halt, da siehst du aber mal, wie bei dem Facebook-Konstrukt quasi alle oder vieles dann über eine Infrastruktur und Kernlösung läuft. Und dass halt alle drei Dienste gleich richtig tot waren. Heavy. Und das für, also ich glaube, WhatsApp, Facebook als Kommunikationsplattform für die jungen Leute ist jetzt nicht so gegeben, aber Instagram und WhatsApp halt, ne? Dann so die Hauptkanäle.
Ich glaube, wir unterschätzen immer noch Instagram. Ich glaube, wir drei unterschätzen Instagram massivst.
Ja, ja, bin ich bei dir. Ich weiß, dass wir da auch massivst Defizite in der Usage und Verständnis der Plattform haben. Aber soll ich dir was sagen? Ist mir aber egal. Bei Instagram ist es halt auch einfach egal.
Genau, Heiko. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich unterschätze es nicht, aber es ist mir ehrlich gesagt eigentlich total egal, dass sie da so drauf hypen, dass das so angenommen wird. Weil es spiegelt andersrum dann auch wieder was wider von den Menschen. Es ist die Aufmerksamkeitsspanne, es wird keine wirklich echte Aufmerksamkeit mehr geschenkt.
Also ich als TikTok-Freund kann das gar nicht verstehen mit der Aufmerksamkeit. Ja,
genau. Es geht nur noch um irgendwelche visuellen, bunten Impressionen, aber nicht mehr um wirklich um echten Inhalt geht's dann nicht
aber
mehr.
Aber es scheint ja schon eine seriöse, weil ja mehr als seriöse Nachrichtenplattform auch zu sein. Denn die Leute erzählen sich doch immer auch in diesem Podcast dann, ja, schick mir eine DM auf Insta, die lese ich wenigstens.
Ja, ja, es ist ein Kommunikation.
Ja, also ja, wo unser genau. Eins sagen würde, schick mir eine Mail, weil das ist für mich noch ein relevant, seriöses Medium. Ja, ja. Ja.
Du, wenn du Leute neu kennenlernst, heißt es auch nicht, gib mir deine Telefonnummer, sondern ich bin HW15 bei Insta. Ja. Ja. Da finde ich, also ja, ich meine, alles fair, alles legit für euch beide, umso mehr. Ich habe halt diesen Spagat, den ich da immer machen muss, beruflich, weil die sozialen Medien für mich halt sehr, sehr wichtig sind. Und drum denke ich da wahrscheinlich auch drüber, stärker drüber nach, mehr drüber nach als ihr beide.
Ich kenne da einen Accountcast, mit dem
damals könntest war du das ein gut, üben. Marian. Da gab's den Scheiß noch nicht, als ich angefangen damals. Hab.
Als du noch abends die Presse, die einzelnen Seiten für die Zeitung gesetzt hast mit schwarzen Fingern, ja.
Du wirst es ja nicht glauben, aber ich habe angefangen damals in der PR-Agentur auch, da haben wir eine Pressemitteilung geschrieben und dann sind wir erstmal an den Superkopierer ran und haben erstmal 3 Stunden die Pressemitteilung kopiert und dann 2 Stunden kuvertiert und frankiert. Und dann ging das zur Post, da gingen Pressemitteilungen Brief raus.
Habt ihr auch so einen Kreis um den Tisch gebaut? Zum Drumherum?
Nee, Kreisrunden hatten wir nicht, sondern wir hatten da schon einen Arbeitsplatz.
Das haben wir früher beim Katalogversand fürs Deutsche Weininstitut gemacht.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Schön um den Tisch joggen, ja.
Ja.
Ah, das war noch Zeit.
Das ist effizient gewesen. Das war super effizient. Du hast die Dinger so schnell kuvertiert, frankiert und fertig gehabt, wenn du das so im Kreis gemacht hast.
Dann schick das Konzept doch mal dem Herrn Zuckerberg. Ja, wenn seine Maschinen wieder ausfallen, dann kann er auch so sein Content verbreiten, ja.
Aber
also er macht ja nicht mal selbst Content.
Schöne Brücke, die du da baust, weil ich meine, Herr Zuckerberg hat auch schon geilere Wochen, glaube ich, mitbekommen als die aktuelle.
Ach komm, weißt du, wer innerhalb von 3 Stunden 5 Milliarden verlieren kann und somit im Richest Guy
was Ranking. Was übrigens der fallende Aktienkurs durch den Server Ausfall. Oder durch den Ausfall war. Ja. Ja. Es ist krass. Naja, und
auch wieder nur Peanuts.
Jetzt hat die Whistleblowerin auch noch ausgesagt. Na?
Das ja, man munkelt, da ist was passiert, ja, in diesem Washington, wo der ja doch angehört, der Herr Zuckerberg.
Nein, es ging ja nicht um ihn erstmal, es ging ja um sie. Ich aber ganz ehrlich, das da habe ich mich auch nicht so tief reingewurschtelt, dass ich sagen kann, im Zuge welcher Ermittlungen sie da ausgesagt hat. Ich versuch's hier gerade. Die war doch immer ganz oben in den News. Ist schon wieder runtergerutscht, die gute.
Ja, das ist schon wieder runtergerutscht.
Aber
das ist
schon wieder abgekühlt. Das ist schon wieder abgekühlt.
Das war halt gestern High-Thema, ne?
Ja. Also neben dem anderen, über das wir auch nicht reden, aber ja. Scroll. Liebe Hörerschaft, ja, was ihr gerade hört, sind 3 gut vorbereitete Podcaster beim Scrollen.
Ich habe ein sehr leises Trackpad, ja, mich hört man nicht scrollen.
Ich suche die ganze Zeit noch ihren blöden Namen, weil den habe ich vergessen.
Ah, ja, exactly.
Es geht auch nicht über eine gute Vorbereitung, wie immer.
Ja, vor allen Dingen, ich habe es vorhin noch.
Ja, wir sind ja besser vorbereitet als sehr oft, aber ihren Namen, ich habe es noch nicht mit Namen.
Ich glaube, sie hieß Mimimi.
Nee.
Er hat ein bisschen so geklungen, aber es hat schon auch Substanz, was sie da.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das Substrat und Substanz.
Ja.
So, jetzt here we go. Ihr Bild habe ich schon.
Francis Hugen. Haugen geschrieben.
Haugen. Francis Haugen. Aber sie spricht sich selbst auch Haugen aus. Also wahrscheinlich nordisch.
Haugen, ja.
Wahrscheinlich irgendwie so dänisch, okay. Schwedisch oder so. Würde ich mal. Ist ja auch egal, wo sie herkommt. Auf jeden Fall, was ist passiert? Leute, nicht gleich wieder Meta einsteigen. Erstmal erklären, was Sache war. Die hat also heute vor dem US-Kongress ausgesagt, und zwar gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Und einer ihrer Hauptvorwürfe war, ja, also ich meine, nein, bleiben wir beim Thema, war ganz einfach Profit vor mentaler Gesundheit der Nutzer.
Da, allein bei dem Thema, Entschuldigung, muss ich halt schon wieder hart lachen.
Es ist alles nichts Neues, aber das ist ja Gewalt gegen Frauen etc. auch nicht, und trotzdem kommen Leute immer noch gerne durch, und also das ist immer das gleiche Thema, aber du musst es halt wieder und wieder und wieder in Fokus stellen, damit das Gehör von Mal zu Mal ein Müh lauter wird und dass irgendwas passiert.
Das ist richtig, richtig, Carsten. Und, aber ich finde den Vergleich halt jetzt gegenüber Gewalt gegen Frauen auch nicht ganz treffend, ehrlich gesagt, an der Stelle.
Es sollte kein Vergleich sein. Das war ein anderes, ein Beispiel für was anderes, was im Argen liegt.
Okay. Ja. Der Einfluss von solchen Konstrukten wie Instagram, Facebook, WhatsApp, dass der nicht immer positiv ist und dass der vermeintlich auch für das ein oder andere Mental Disease verantwortlich ist, mag sein. Aber es ist nicht mit jedem Mittel oder mit jedem Konsum gut, ja, egal ob Alkohol, Tabak, Süßigkeiten. Und das ist ja nichts anderes als geistige Süßigkeit. Das ist halt ein Suchtmittel am Ende vom Tag. Ja. Es ist doch immer das Gleiche. In der Dosis liegt das Gift.
Ja, den Vergleich hat sie ja durchaus auch gezogen, gerade mit der Tabakindustrie. Und der Unterschied, den du jetzt gerade nicht aufgezeigt hast, ist halt der, dass die Politik sehr wohl gegen Tabaklobbyismus und Tabakproduzenten vorgegangen ist. Es geht ja nicht drum, schaltet die ab oder ne, sondern einfach die Politik muss
eine Regulierung,
muss Planken einziehen, innerhalb derer man sich zu bewegen hat. Und dass es kein Regulativ im Internet gibt, sehen wir ja Tag ein, Tag aus in links und rechts.
Gibt es aber auch nicht für Süßigkeiten, Carsten. Oder Haribo hat ja auch keine Auflage, dass sie pro Tag nur eine Tüte an Kinder verkaufen dürfen. Ist gleich in grün, nur anders.
Aber wahrscheinlich gibt's Steuern, die so ein süßig, aber ja, gut, wahrscheinlich gibt's das wenig Steuern.
Keine Steuern das ist das zahlt, okay. Ja. Ne? Das ist,
also, das ist richtig. Jetzt schon wieder ein Tick zu Meta. Es war ja eigentlich.
In der ganzen Diskussion, die ihr da gerade führt, habt ihr einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Diese Frances Haugen, deren Job Haugen, ich sag jetzt nur noch Frances, deren Job sollte es damals sein, oder als sie angefangen hat, sollte es sein, Hassrede und Wut einzudämmen und Lösungen und Strategien zu entwickeln und zu finden, wie man das auf Facebook in einer vernünftigen Form eindämmen kann. Und genau diesen Job, den konnte sie nicht erfüllen. Und das ist das ihr Auslöser gewesen, warum sie mit den Unterlagen, den internen und allem drum und dran zur Börsenaufsicht und zum US-Senat gegangen ist. Das ist keine Ermittlung von außen gewesen, so wie Carsten anfangs meinte, sondern sie ist losgezogen, nachdem sie quasi ihren Job nicht machen konnte, gesagt, weil sie von Facebook.
Ich habe gesagt, sie hat vom Kongress aus gesagt, aber entschuldige, ja.
Ja, macht ja nichts.
Du hast doch schon gesagt, sie ist Whistleblowerin. Das impliziert ja, dass sie aktiv auf irgendwelche anderen Stellen zugegangen ist. Ja.
Whistleblower müssen wir nicht erklären, oder? Ja. Na, vielleicht in
wenn man das dann in dem wenn man das aber in dem Kontext dann sieht, diese ganze Geschichte, dass ja eigentlich Facebook genau das Gegenteil wollte, sie aber beweisen kann, dass es nicht so ist, und jetzt auch wieder von Facebook und Zuckerberg selber hat sich ja auch heute geäußert dazu, wieder gesagt hat, nein, das ist alles gar nicht so. Ja, Alter, Beweise liegen vor.
Das ist jetzt immer das gleiche Narrativ, und den Ankläger diskreditieren, das sind immer die gleichen Methoden, die da angewandt werden und die zum Einsatz kommen.
Nein, das ist auch richtig, dass, wie soll ich sagen, der Vergleich hinkt natürlich schon ein bisschen, den ich da auch gemacht habe. Wenn man es aus ihrer Sicht sieht, und sie da quasi Knüppel intern zwischen die Beine bekommen hat, in dem Moment, wo sie ihren Job richtig machen wollte. Ja, das geht natürlich nicht. Und dass in dem Moment ein Profit, der von Werbekunden oder von Werbenden dann reingespielt wird über
Algorithmen.
Die ethischen Richtlinien, drüber gestellt wird, ist natürlich auch eine schwierige Sache. Aber kennen wir es anders von den großen Internetkonzernen?
Naja, aber deshalb
nicht, oder?
Ja, ich sagte ja bereits, es wundert alles nicht, was da ans Tageslicht gekommen ist, weil wir es alles eigentlich schon kennen. Und trotzdem ist es halt in dieser Kompaktheit und aus erster Hand erzählt, hat es dann nochmal eine andere Qualität.
Das ist richtig.
Und es muss immer wieder an die Öffentlichkeit gezerrt werden, weil sonst passiert nämlich nichts. Und jetzt rede ich schon im Verschwörungsduktus, die da oben oder die Mächtigen oder die Konzernwelt, das ist ja das Problem, die sind in der Lage, Unterlassungsklagen über 10.000 Anwaltsarmeen rauszulassen und Dinge unter den Tisch zu kehren, ne, die wir oftmals wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
Ja, und das ist richtig.
Drum ist das durchaus sehr wichtig, finde ich. Dass da mal wieder das Spotlight
drauf gehauen wird, das ist korrekt. Aber umgekehrt, ohne da jetzt eine Lanze für den Herrn Zuckerberg brechen zu wollen, ist es natürlich, also ich verstehe den ethisch-moralischen Spagat, den die da jeden Tag hinlegen müssen, wollen, dürfen, können. Wie regulativ greifst du ein? In die,
wenn wir nicht entscheiden, ja.
Nee, es ist auch, also möchte ich, das ist ja ein
da müssen wir Alena Büx fragen vom Ethikrat, die kann uns da wahrscheinlich sinnvoller moderieren.
Ja, verrückt, also es ist nachvollziehbar, wo das Problem liegt, ja, oder die Problematik. Wie damit dann aber umgegangen wird, ist dann steht dann wieder auf dem anderen Blatt.
Es ist halt, immer noch, so neu ist das Internet nicht, aber es ist immer noch ein relativ neues Medium und infolgedessen gibt's halt auch sehr, sehr wenig Regelungen, selbst in Deutschland. Betrifft Besteuerung, das betrifft Hassrede, Inhalte, was ist gut, wer darf was sagen? Natürlich, das ist unendlich, aber umso wichtiger ist es, dass ich da.
Nein, wir werden keine Mauer bauen und wir werden keinen Upload-Filter installieren. Hust, hust.
Ja, okay. Jans, anderes Thema.
Ja, aber auch da geht es um Ethik und Moral und die da oben am Ende vom Tag, ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Und das, was halt immer so bei dieser ganzen Whistleblower-Thematik, ob das jetzt eine Ex-Facebook-Mitarbeiterin oder Ex-Militärs sind, du hast ja immer wieder die Herausforderung, dass Whistleblower an sich immer einen schweren Stand haben, ne?
Edward Snowden nickt gerade zufrieden.
Mit einem schönen Gruß aus, Liebesgrüße aus Moskau, ja, würde dann der neue Bond-Titel heißen. Ah, nee, hieß er schon mal.
Nein, den gab es schon mal.
Ja, also schwieriges Minenfeld, glaube ich.
Krasses das ganze Minenfeld, Ding. Ja, aber auch unglaublich wichtig. Und was ich mich dann eben, auch als ich mich da so ein bisschen vorbereitet habe, auch wenn ich mir den Namen natürlich nicht habe merken können, was mir aufgefallen ist, was mir vorher auch gar nicht so bewusst ist, ist, dass ja auch wir drei Star-Podcaster hier, ohne groß drüber nachzudenken, sehr, sehr viel unserer Infrastruktur an den Facebook-Konzern anvertrauen.
Das ist
war mir vorher nicht so bewusst, ne? Wir sind bei Facebook, ja, wenn wir einen Folgeaufruf starten, dann ist da allein noch Twitter als Medium, ansonsten folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, ja, und die eigene Homepage natürlich, nur die ist halt medial.
Na, wie gut, dass die bei Amazon gehostet ist. Nein, Entschuldigung. Als du mir die Frage heute Mittag auch geschrieben hast, dachte ich kurz drüber nach. Und dann Carsten hat natürlich zu Recht die Frage in den Raum geworfen, ist es ethisch, moralisch eigentlich okay, da zu sein? Können wir es uns leisten, da nicht zu sein? Oder sollen wir dann vielleicht einfach ein Zeichen setzen in unserer kleinen Blase und dort unsere Präsenz aufgeben? Und dann stelle ich mal die Gegenfrage, wo ist es denn schöner? Also, oder was ist denn besser? Was wäre die bessere Alternative? Ich kenne keine. Gerade so.
Ja, dann muss man halt manchmal auch ohne alternative Entscheidungen treffen. Ja, die Frage war, glaube ich, eher andersrum formuliert. Können wir es uns überhaupt leisten, auf Facebook, auf Instagram zu verzichten? Na, ich meine, natürlich, den Podcast wird es weitergeben, aber es ist natürlich für uns auch durchaus wichtiger Kanal. Ja, ich habe auch überlegt, mit meinen Kunden zu reden. Könnt ihr ethisch da mit einsteigen, wenn man sagt, wir ziehen uns aktiv von Facebook zurück? Ist schwierig, ist schwierig. Ja, also ich glaube, ethisch ist die Antwort astrein. Die Frage ist wirklich, können wir uns das leisten oder sind wir bereit, uns das zu leisten, zu sagen, wir gehen jetzt da weg?
Ich muss da ehrlich sagen, ich habe damit, also da, persönlich, ich sehe es immer auch persönlich, weil da müsst ihr auch persönlich meinen Nutzerkonto da killen.
Mhm. Wäre ja, die konsequente.
Sagt, auch sagen, und das muss ich ja ehrlich sagen, nö. Nö. Warum?
Um ein Zeichen zu setzen.
Ja, was für ein Zeichen.
Cui boni.
Also, ja.
Muss ich ehrlich sagen, nö.
Nö. Wem nützt es, genau.
Ja, jeder Öltanker, der nicht mehr fährt, ist gut. Wenn jeder sagt, ich fange nicht an, machen wir mit der gleichen Öltankerflotte weiter.
Ja, aber ich sehe es, also da sehe ich jetzt aber auch wenn den, wie soll ich sagen, dann darfst du, wenn ich so an die Welt herangehe, ja,
dann darfst du vieles nicht mehr machen.
Aber dann muss ich aber auch instant Veganer werden, mein Auto verschrotten und so weiter und so weiter. Also ne, das ist...
Nicht verschrotten, recyceln.
Entschuldigung. Ah, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Mein Job kündigen und, ja.
Ja.
Also das ist...
Ja, es ist drum, aber genau deshalb habe ich die Frage gestellt.
Ja, und ich sage dir ganz klar, möchte ich jetzt nicht sagen, I don't give a fuck, weil es ist schon wichtig, sich ab und zu mal die Frage zu stellen. Aber wenn, dann muss es halt auch konsequent sein. Und dann fange ich wieder mal an mit einem der drei Kanäle und sage, ich verzichte mal auf WhatsApp. Ja, oder ich nehme mich da raus. Hm. Und Instagram. Aber bei Facebook, muss ich ehrlich sagen, hängen halt auch noch viele internationale Freundschaften dran, mit denen ich halt nur bei Facebook connected
natürlich,
bin.
Natürlich.
Ja,
es gibt halt so viele Gründe. Das ist auch der Grund, warum die in der Position sind, in der sie sind und die Position auch ausspielen können.
Ich finde den Dienst toll und ich nutze ihn. Punkt. Ja, und ich nehme das in Kauf, dass ich da vielleicht einen ethisch-moralischen kruden Eindruck erwecke. Ja, aber das ist mir auch scheißegal auf gut Deutsch. Ja.
Nö, sehe ich nicht so. Also du kannst ja auch ein Zeichen einfach nur damit setzen, dass du zum Beispiel keine Inhalte mehr teilst oder irgendwelche Updates postest. Weil das musst du ja nicht.
Ja, aber das ändert ja nichts an der Situation, wenn du jetzt ein stummer User bist oder ein aktiver User, ist doch egal.
Du bleibst User.
Ja. Bleibst User, genau.
Ja, aber
bisschen schwanger gibt's nicht.
Ob du aktiv dazu beiträgst, Inhalte zu viral zu verteilen oder nicht.
Das machen wir jetzt also als Gadgetfunk ohnehin schon nicht. Ja, unsere Facebook-Aktivität beschränkt sich ja
auf eigenen Content.
Ohnehin schon auf ja, genau, Selbstankündigungen und eigenen Content. Aber ja, nee, aber das ist halt tatsächlich eine Frage. Grundsätzlich sehe ich das auch so, dann hätten wir fast gar keine Strahlkraft nach außen mehr. So gehen?
Das ist eine Entscheidung, die würde ich nur treffen, wenn ich auch persönlich dahinter stehe. Und als Privatmann möchte ich auf den Dienst nicht verzichten. Und somit sehe ich auch keinen... Von meiner Seite aus auch keine Notwendigkeit, das dann auch für den Gadgetfunk nicht zu machen, weil.
Also Aufruf an die Hörerschaft. Wir haben überall Foren und Möglichkeiten erreicht zu werden. Schreibt mal dazu, wie ihr das seht. Das würde mich echt brennend interessieren.
Jo, mich auch.
Also diesmal, ne, Notiz oder Nachricht an sich selbst schicken, Gadgetfunk kommentieren. Ja. Wie schaut das aus mit diesem Facebook?
Wir könnten krasses ja auch Thema. Mal wieder einen Telegram-Link machen, ne?
Ja, oder Signal, oder aber die Frage, die ich mir stelle, Carsten, ist ja Don't Be Evil, ne? War ja mal vor Jahrhunderten gefühlt das Schlagwort von diesen Suchmaschinen-Jungs da, als die noch cool waren. Ne? Wenn ich auch, also das war so nach unserer kurzen schriftlichen Konversation zu dem Thema heute Mittag, dann auch so ein bisschen mein Gedankengang. Welche Dienste darf ich dann überhaupt noch nutzen?
Ja.
Wenn ich von der Perspektive sehe, dann würde ich sagen, lass uns sofort unser Google Docs Show Notes Dokument einstampfen, ja. Denn, die haben doch alle den gleichen ethisch-moralischen Dreck am Stecken. Die da oben.
Absolut.
Ja, also, denn das ist was, wo ich sage,
Boah. Nee, aber es war halt auch so für mich so bildgebend, so plakativ. Die drei Dinger sind down, habe ich überlegt, ja, was machen wir, wenn wir da rausgehen? Und dann festgestellt, so, oh, dann brauchen wir eine Chat-Plattform, dann brauchen wir irgendwas, was Facebook ersetzen könnte. Und
wir können ja dann auf Twitter und TikTok wechseln, ja. Das ist natürlich dann.
Naja, über Google Podcast darf es dann theoretisch auch nicht. Also es ist halt krass, ne?
Ja, und
aber ja, das zeigt halt, wie wahnsinnig mächtig und wie die sich in unser Leben integriert haben, ohne dass es viele merken. Also ich erinnere nochmal an die jungen Menschen, die sie da interviewt haben. Die, was hat die eine erzählt? Sie haben sich einen Tee gemacht und sich auf den Boden gehockt und Karten gespielt oder sowas. Also ganz verzweifelt quasi. Ja, weil sie nicht mehr
das erste Mal in ihrem Leben gemacht. Ich wette mit dir, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben
Karten. I don't know, nein, aber
Flaschentränen gespielt,
Mann. Wir machen es doch alle jeden Tag, aber das halt mal so vor Augen geführt zu bekommen, wie sehr man sich da dem Scheiß anvertraut, fand ich
ja, aber das ist, heftig. Lass uns noch mal runterbrechen. Die für jeden von uns mindestens 75% unseres Online-User-Verhaltens, unserer Online-Welt oder unseres Konstrukts dreht sich um drei Konzerne. Oder wird gesteuert und gemanagt von drei Konzernen, nämlich von Amazon, von Google und von Facebook.
Und Apple.
Und Microsoft.
Die am wenigsten. Würde ich mal beide da fast rausnehmen. Ja, Apple vielleicht noch ein bisschen mehr drin als Microsoft. Vielleicht Apple noch ein bisschen mehr dazu, aber es ist
da
eine Handvoll.
Da müsste ich mir ein Google oder ein Samsung-Handy kaufen. Und das läuft auf dem Google-Betriebssystem.
Finde den Fehler. Merkst du was? Genau. Also wo fängst du an, wo hörst du auf, politisch, ethisch korrekt zu sein?
Die kaufen alle Fairphones.
Von daher, wenn jeder Tanker, der nicht fährt, ist besser. Da hast du mit Sicherheit nicht Unrecht. Das ist aber schwierig.
Welches Betriebssystem ist auf dem Fairphone,
Carsten? Ich weiß es nicht. Es hat Maren hat
sagen,
was.
Ein Android, oder?
Maren hat es Zeit zu googeln.
Das ist genau, die ganze Diskussion und Thematik hat mich so ein bisschen an unser Gespräch erinnert, Carsten, was wir hatten im Zuge der Wahl und der ganzen Bemühung der Grünen Bewegung und Fridays for Future für eine erreichen der Klimaziele und so weiter, was ja auch alles richtig und wichtig ist, vollkommen richtig. Und da habe ich dir, glaube ich, die Frage gestellt oder denen meine Bedenken geäußert, so ganz tief aus mir raus. Das ist ja schön, also ich finde es ja gut, wenn Deutschland da Vorreiterposition hat, denn also was wir momentan ja gar nicht haben, auch mal davon abgesehen. Aber wie viel können wir denn einsparen, wenn andere es nicht machen? Und zwar nicht.
Also Deutschland mit dem 2% Weltanteil, ne?
Es könnte schwierig sein,
wenn. Geht der Planet immer noch vor die Hunde.
Richtig. Und trotzdem darfst du, wie du da richtig gesagt hast, darf man nicht müde werden, sich darüber zu unterhalten. Und natürlich kannst du auch als Bundesrepublik Deutschland dann auch nur den Finger erheben gegenüber anderen Nationen, wenn du selbst deinen Karren nicht im Dreck stecken hast. Von daher ist es einfach wichtig und ich glaube, das ist auch, kannst auch ein bisschen zurückreflektieren auf diese Google-Facebook-Thematik. Konsum und Nutzen ist, glaube ich, vollkommen okay mit dem Wissen, dem Bewusstsein, was dahinter steckt und in welche Richtung es gehen kann. Und das ist natürlich sehr schade, dass da keine größere Fragmentierung da ist. Aber wenn du natürlich irgendwann diesen kritischen Punkt als großes Unternehmen oder Konzern überschritten hast, dass du einfach das, was du noch, was dir Angst und Konkurrenz machen könnte, einfach wegkaufen kannst, wenn du willst. Ja, das ist dann natürlich, ist der Mitbewerbsgedanke dann tot. Ja, und dann hast du halt diese Monopolstellung. Alles nicht so einfach, aber höchst interessant.
Ja. Da fällt mir gerade ein, da ist doch tatsächlich gestern so ein Mädel auf der Dior oder Chanel Bühne war es, in der Chanel Modenschau bei der Fashion Show gestern mit dem Plakat.
Marian, wo warst du gestern?
Was guckst du dir an?
Ich war da nicht, ich hab's nur im Fernsehen.
Also nicht in der ersten Reihe, bei die Dior saß, ne? Da. Entschuldige.
Bei der Chanel.
Bei der Chanel.
Bei der Chanel.
Chantal heißt die.
Chanel.
Bei der Chantal. Mit dem Plakat über den Laufsteg gelaufen. Overconsumption is extinction oder irgendwas in der Art. Und die ist mit dem Plakat rausgelaufen, war schon vorne an der Spitze und ist schon wieder mit den anderen Models quasi auf dem Rückweg gewesen. Das heißt, die hätten die einfach nur rauslaufen lassen müssen von der Bühne. Ja, was macht die dumme Security? Also das war wirklich so negative PR
für
Chanel in dem Moment. Ja, genau. Holen die da, während sie quasi schon abläuft, holt die Security die von der Bühne. Die fällt natürlich hin dabei und hast du nicht gesehen. Also, was für eine, echt ohne Scheiß. Also da hätten sie sich einen riesengroßen Gefallen getan, wenn die einfach nur mit den Models hätten ablaufen lassen und die hinter der Bühne rausgeholt. Da habe ich mir auch so gedacht.
Gute Pressesprecher hätte es dann auch nur als geplante Aktion verkauft, ja?
Eben. Genau.
Ja. Wenn die natürlich weggetackelt wird und dabei drei Zähne verliert, ist natürlich schlecht.
Ja. Das ist irgendwie eine gute PR, gerade an Greenpeace-Auftritt im Olympiastadion.
Oh ja.
Genau.
Wir kennen diesen Paraglider nicht. Doch, er ist von uns. Ja. Nee, hab ich nicht mitbekommen, aber hört sich genauso an, wie du das erzählst, Marian.
Sehr schön.
Das ist auch eine Aussage.
Abschließend zu deiner Frage, Carsten. Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei fucking Facebook, oder?
Ich warte das Votum unserer Wähler und Hörerschaft ab.
Okay, na dann, erstelle ich mir noch ein paar Fake-Accounts und vote dafür, da zu bleiben.
Marian, schick die Bottarmee los.
Bei der gescheiten Wahl, wie das bei der Wahl auch ablaufen muss, ja?
Ja, ach Gott, über Wahlen reden wir jetzt aber nicht, oder?
Oh Gott. Nein, ich bin nur dafür, dass es mehr Wahl in den Meeren.
An der Stelle ein Hörtipp, wer sich für die Wahlen und den Ablauf der Wahl in Berlin interessiert, unbedingt die aktuelle Folge Logbuch Netzpolitik hören. Linus Neumann war Wahlhelfer und
und Tim Pritzler war Wahlbeobachter.
Ja, aber spontan wohl. Das hat er nicht vor, aber er war es dann
nach dem ganzen Chaos dachte er sich, ich guck mir das mal an, was da so passiert.
Der Erstwähler Tim Pritzler fand ich auch immer so schön dabei.
mit 50 Jahren Erstwähler in Deutschland, egal.
Aber super, super angenehm erzählt, super
fair, vor allem sehr fair, ja, muss man sagen. Sie haben das sehr fair bewertet, auch die ganze Situation.
Ein großes Shoutout an die ehrenamtlichen Wahlhelfer, die da wohl tausende von Karren aus dem Dreck gezogen haben. Das hätte noch viel, viel übler
ausgehen. Vor allem in Berlin.
Das war in Berlin.
Das war in Berlin ja, eine ganz andere Situation.
Mit den Vierfachwahlen. Können
die überhaupt gar nicht mitreden, was da passiert ist.
Böse Zungen würden behaupten, da kann man mal sehen, was bei Rot-Rot-Grün rausgekommen wäre. Da hat der kleine Lindner in mir gesprochen, Entschuldigung.
Ich glaube, die hatten da aber nicht so viel mit zu tun.
Das ist generell das Berliner Unvermögen. Aber dafür, liebe Hörerschaft, das Bergheim hat er auch wieder auf, ne, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Und ich glaube, 12 Stunden Schlange stehen oder 7 Stunden. Ne?
Ist aber auch schon okay.
Ja, das geht.
Fürs Berghain, ja.
Ne? Einmal rein ins Berghain. Am Herr Marquardt vorbei Priority und dann geht das. Ja, gibt es dann Priority Lane? Nee, oder?
Ja, klar.
Bestimmt.
Ja,
gibt's. Ja. Okay, ich war noch nie da und werde, glaube ich, auch in meinem Leben nicht mehr hingehen. Die Partyzeiten sind vorbei.
Keine Ahnung. Nee, da müssen wir da auch.
Da musst du dich, wenn hin, einladen lassen.
Ist Ach so.
Macht am meisten Bock.
Ja, so frisch aus der Cardio-Reha ins Berghain schön feiern gehen. Läuft. Ich bin ja jetzt wieder
Wasser fit. Für 50 Euro ist schon okay.
Naja, solange das Wasser von den Fidschi-Inseln kommt, ja.
Ich glaube, es war San Pellegrino. Ich bin mir auch nicht
sicher. Oh mein Gott.
Hier keine Schleichwerbung. Also, Werbung machen wir nachher noch genug.
Ach ja, da war ja was. Heute. Genau, ich wollte auch noch abschließend zu der danke übrigens für den Einwurf, Carsten. Ich habe es komplett vergessen, das aufzuschreiben mit der Wahlgeschichte aus Berlin. Aber an der Stelle, das habe ich mir für die nächste Wahl mal notiert, jeder Bundesbürger hat das Recht, Wahlbeobachter zu werden an dem Wahltag. Mhm. Das
aber heißt, dann auch die Pflicht, ne?
Dann auch die Pflicht, richtig.
Ja, also, ja, wenn du, dann musst du auch den ganzen Tag da bleiben. Ja.
Ja, das vergessen die Leute hierzulande hin und wieder mal, ist so mein Eindruck, ja. Dass man diese Unterscheidung zwischen ich habe Rechte, jo, und wenn es dann an den Gegenpol kommt, ja, aber auch Pflichten, Digga, dann hören sie auf einmal nicht mehr gut.
Ja, also du musst nicht den ganzen Tag da bleiben, sondern wenn du in dem Moment, wo du sagst, du möchtest Wahlbeobachter sein, das kann auch im Laufe des Wahltags sein, du kannst auch nach dem Mittagessen dahin gehen, aber ab da, ja, dann solltest du dann auch da bleiben, bis das Ding rum ist.
Ja, weil, genau, richtig. Ja? Bis zum Ende bleiben. Ja. War denn von euch schon mal irgendjemand als Wahlhelfer benannt von seiner Gemeinde oder Kreis? Oder
nein, aber mein Badminton-Kollege und Nachbar Ralf
war ein Glück, Jahr dass Wahlhelfer. Das Minden dann noch kam. Oje, ich hatte schon einen schlechten Moment.
Es ist noch nicht so spät, Carsten.
Ich werde Ralf, wenn ich zurück bin, mal befragen, wie denn so sein Einsatz war als Wahlhelfer daher. Aber ich glaube, bei uns in dem Wahlbezirk ist es relativ entspannt gewesen. Aber vielleicht hat er ja auch die ein oder andere Story zu erzählen, wie der gute was Rinus oder Tim, einer von beiden, hat doch auch die Geschichte erzählt, wie souverän die Wahlmannschaft mit Querdenkern und Maskenverweigerern
umgegangen ist und Co.
War Rinus, glaube ich, ja. Sehr, 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 sehr coole Geschichte.
Sie dürfen ohne Maske wählen, aber erst, wenn alle anderen fertig sind.
Genau.
Richtig. Nee, weil das, was ich da am spannendsten fand, war dieses Mindset der Leute offensichtlich, die die maskenlos dann wohl einlaufen, ein Finger schon auf dem Videoaufnahme-Button ihres Handys und rumkrakeeln und nur auf den Moment warten, wo sie sich selber filmen, wie sie ungerecht behandelt werden. Und
werden sie gar nicht ungerecht behandelt.
Ja, ja. Sondern zuvor. Aber Hut ab, ja. Also auf jeden Fall steht schon in den Shownotes. Absolut hörenswert. Super, super gut erzählt.
Und da ist sie wieder, die Wurst. Mist, habe ich vergessen. Ach so, Wahlhelfer. Tatsächlich, und das ist total kurios, tatsächlich waren hier bei mir im Bezirk zwei Bekannte aus der Nachbarschaft, diesmal Wahlhelfer, wo sonst immer irgendwie ganz verteilt hier aus dem Bezirk irgendwelche benannt waren, so nah aus der Nachbarschaft. Also ich glaube, das hätte diesmal auch mich treffen können, hatte ich mir so gedacht. Das war knapp. Jetzt
Ich kann es gar nicht machen, ich habe Briefwahl gemacht.
Das hat doch damit nichts
zu tun. Das bin ich aber nicht zwangsläufig.
Carsten, dann müssen wir noch über deine Rechte und Pflichten in der Demokratie reden, ja?
Ja, machst du jetzt weiter, Marian, oder?
Wo waren wir denn jetzt? Ach so, genau.
Du bist von den Feldjägern gejagt worden, weil du nicht Wahlhelfer werden wolltest. Irgendwie so.
Nee, ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen Bammel vor, weil das heißt, dass du auf den Sonntag relativ früh aufstehen musst, weil du musst ja auch schon quasi vorher. Ja,
es sei denn, du machst die Nachmittagsschicht.
Bei uns hier ist eine, den ganzen Tag durch. Ab Öffnung bis Ende. Hier gibt's keine Schichten.
Ja, zwei Katrin Schichten. Rönnecke hat erzählt, sie hat sich freiwillig gemeldet, weil dadurch angeblich ihr Impfstatus sich verbessert hat. Das habe ich auch vorher noch nicht gehört. Die ist dann wohl von Stufe 4 auf Stufe 3 hochgestuft worden, dass sie dann zur Wahl auf jeden Fall geimpft ist.
Ich glaube, die Zeiten, dass du nach Impfstatus warten.
Hat mich auch verwirrt, vorbei, hat sie aber so, das ist übrigens eine andere Podcasterin, hat sie aber so Moment, erzählt.
Da blinkt mir was, wir reden ja von Berlin, ja, ne? Ja. Großraum Berlin. Und du kannst dich ja, hätte sich ja schon im Juli als Wahlhelferin melden können. Und damit ist sie dann tatsächlich in eine Priorität gerutscht, genau. Bevor
das wird die Lösung sein. Freigabe
für alle war.
Das wird die Lösung sein.
Genau.
Genau. Ja,
na okay. Dann.
Jetzt raus aus Berlin oder reden wir noch nicht über Berlin? Wie machen wir denn das jetzt hier? Na,
also ja, wir wollen eigentlich nicht drüber reden, aber wir bleiben in Berlin.
Digitale Ausweis.
Also sind wir doch weiter in Berlin.
Ja, wir bleiben ja. Rein und raus. Schöner Sendungstitel. Rein und raus in Berlin. Rein und raus aus Berlin.
Rein und raus ins Bergheim. Nach 7 Stunden anstehen.
So, was ist passiert?
Berlin Tag und Nacht.
Oh, Clickbait.
Ja, finde ich gut. So, sehr schön. Ja, Ausweis-App, hat sie einer von euch schon installiert?
Nein. Ich wollte sie installieren, dann war sie aber nicht mehr verfügbar in diesem App-Store. Erklär mir bitte, warum, Marian.
Oder erklär erstmal, was das soll. Was das soll mit dieser.
So ging es mir auch. Ey, das ist so eine große Katastrophe. Also wir haben ja unseren digitalen Personalausweis mittlerweile seit wie vielen Jahren? Weiß es einer von euch aus dem Kopf?
Weiß ich, 15 nee. Jahren? 10 Jahren?
2016, wenn ich jetzt nicht ganz Banane bin, meine ich, ist das Ding seitdem offiziell auch mit digitalen Funktionen nutzbar.
Ja, die haben abgegradet. Du meinst das Check, die Einführung der Checkkarte, Heiko? Und die ist aber dann nochmal um zusätzliche Features erweitert worden.
Aber in mehreren Stufen, oder? Ich kann mich erinnern, als ich meine letzten, habe ich noch in München gewohnt, als ich meine letzten Perso beantragt habe. Das heißt, das muss vor 2012 gewesen sein. Da hatte ich die Option anzugeben, was der alles können kann oder auch nicht.
Können kann und darf, ja. Ja, ja, und darf, ist ja auch genau. Egal.
Genau, und das ist, glaube ich, aber jetzt ja nochmal besser geworden alles. Das wäre nämlich auch eine Frage, die ich anschließend an euch hätte, denn mein Perso ist gebrochen, weil ich mich so aufgehockt habe. Ich brauche einen neuen. Ob ich per Default alles da an Konnektivitätsmöglichkeiten mitbestellen soll oder nicht, ja.
Aber mittlerweile würde ich es machen. Da habe ich vor ein paar Jahren noch was anderes zugesagt, aber mittlerweile sage ich ja, mittlerweile machen, mitbestellen. Ich habe das Ding nicht mehr hier, schade.
Oder? Lass gehen, das hilft niemandem unserer Hörer, ja. Marian, wenn du jetzt hier dein Ding rausziehst. Also dein Ausweis.
Mittlerweile würde ich es definitiv mitbestellen, die ganzen ID-Funktionen, aus dem einfachen Grund, weil so langsam aber sicher so die ein oder andere Anwendung dafür tatsächlich ergibt. Und du keine exorbitant teure Super-Hardware mehr für deinen Rechner brauchst.
Genau, das war nämlich damals der Haken gewesen, ja.
Genau.
Mittlerweile auch relativ günstige Möglichkeiten.
Das sind so Goodies.
Beispielsweise Android-Smartphones als Leser und so weiter verwendet werden können, auch am Rechner.
Genau, du redest von so Goodies, wie sich digital ausweisen können für was auch immer Dienste. Ne?
So, und jetzt sind wir auch wieder zurück beim Thema. Für was hätte ich dann diese andere digitale Ausweis-App gebraucht? Hätte ich da meinen Perso einscannen können, sagen, Guten!
Genau. Okay. Genau. Die Ausweis-App hätte deinen physischen Personalausweis in dem Sinne ersetzt.
Und Führerschein.
Wäre ja cool gewesen. Führerschein kommen wir gleich noch zu. Das ist ein anderes Thema. Wow.
Ich höre schon bei Marius die Seriosität in der Stimme. Bei Marius sage ich schon, bei Marian. gibt mir zu denken.
Dieser Personalausweis, der wäre dann auch wirklich, wirklich, wirklich ein echter Personalausweis. Also wirklich mit allem rum und dran. Problem, 10.000 Probleme. Ob es Abgleich mit Server ist, ob es die Funktionalität ist.
Jetzt bist du ja schon wieder mitten in der App drin, Marian. Also vielleicht wirklich nochmal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das schon richtig gut rausgearbeitet haben, worum es geht. Also es gibt eine App, die ist unter anderem vom Verkehrsministerium und vom Ministerium für Inneres in Auftrag gegeben worden, programmiert worden von einer Firma, die man sich wahrscheinlich nicht merken muss. Darum reden wir auch. Wir reden ja eigentlich auch gar nicht drüber. Das ist alles gut.
Richtig, deswegen reden wir ja auch gar nicht drüber.
Ja, also soweit die Theorie. Und vom Prinzip finde ich das cool, weil jedes Dokument, was ich nicht am Körper mit mir mitführen muss, Handy hast sowieso dabei, aber der Perso nimmt halt auch wieder Platz weg im Zweifel in der Brieftasche. Also von daher super gut. Ne? So, jetzt kommt die App raus und diese Arschlöcher vom Chaos Computer Club wieder. Ich glaube, die waren es, oder? Die waren die Ersten, die aufgeschrieben haben. Diese ewigen Querschützen, Nörgler, Querulanten. Ja, ihr wisst, hier ist das Ironiezeichen ganz groß an. Nördler. Der Nördler. Der Nördler.
Entschuldigung, Carsten.
Nein, ich bin ja schon fertig. Also das ist soweit die Theorie. Diese Firma wurde beauftragt, hat auch irgendwas geliefert. Ja, es war halt irgendwas, was sie geliefert haben. Eine App.
Es hat ausgesehen wie eine App, es hat gerochen wie eine App, aber es war halt so offen wie ein Scheunentor.
Richtig.
Na, wenn du ein Serverkonstrukt für eine Web, für eine App hostest, du aber leider vergisst, vergleichen wir es mal anders. Du hast ein Penthouse in New York und du lässt dauerhaft deinen Schlüssel außen stecken. Dann machst du auch ein großes Schild dran. Bitte hier rein, hier gibt's alles umsonst.
Das war dein falscher Internet.
Wir haben Bilder. Wir haben echte Ölbilder.
Genau, und ein bisschen Bargeld kriege ich auch noch darum, ja, mit diesen Hinweisen und immer schön Schlüssel stecken lassen. Das ist, glaube ich, die richtige Verbildlichung der Thematik, wie diese App programmiert wurde und wie die Server-Sicherheit und die Server-Anbindung hinten dran ausgeschaut hat. Was natürlich das ganze Thema ein bisschen ab Absurdum führt, dass es hier um, da sind ja auch dann so kleine Organisationen wie die Bundesdruckerei. Ja, genau. Ne? Das, mit digitalen Zertifikaten und so weiter.
Das vielleicht wirklich nochmal wichtig zu erzählen, weil normalerweise könnte man ja meinen, das ist eine bessere Foto-App, mit der machst du ein Bild von deinem Dokument, Führerschein oder Personalausweis und dann kannst du das mit rumgehen, vorzeigen und wirst überall reingelassen. Dem ist aber nicht ganz so, weil es natürlich auch verifiziert werden muss, dass es wirklich dein Führerschein ist, dass auch wirklich du, und da in dem Moment kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, Heiko. Da muss es Rückkanäle geben, die bei der Führerscheinstelle nachfragen, ist dieser Führerschein tatsächlich vergeben worden, stimmt die Nummer, liegt gerade ein Fahrverbot vor, etc. pp. Ja, das gleiche mit dem Personalausweis, mit der Bundesdruckerei oder wo auch immer Personalausweise registriert sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Bundesdruckerei.
Ist es die Bundesdruckerei? Ja. Die druckt nicht nur, die archiviert auch und okay. Die muss ja dann auch mal ein Platzit geben und sagen, yo, dieses Dokument kenne ich, habe ich schon mal gesehen, das stimmt, das ist hiermit freigegeben. Und diese Freigabe muss natürlich auch nicht nur einmal erfolgen, sondern regelmäßig, weil es kann sich ja immer ganz schnell was ändern. So.
In a brave world hast du ja der logische Schritt, wenn du so eine App hast, die in beide Richtungen mit Schnittstellen APIs versehen ist, ne? Einmal Richtung Prüfung Bundesdruckerei, aber auch vielleicht Richtung, und da kommen wir jetzt zu der Führerscheingeschichte, Richtung Autovermietung, Bürgeramt, keine Ahnung was, überall da, wo natürlich deine Daten verifiziert werden müssen, da muss ja ein Handshake stattfinden. Ne?
Also eine Datenübergabe. Ja. Heiko, denk doch an unsere unbedarften.
Eine verifizierte Datenübergabung, aka Handshake, ja. ja, also von daher nicht ganz, kommen wir zurück zu Marians Aussage, das alles ist nicht so trivial und sie haben es geschafft, bei 999 Anforderungen 1000 Fehler einzubauen.
Ja, so kann man das genau so sagen, ja.
Und zwar wieder besseren Wissens, weil es gibt unfassbar viele Projekte schon, die einen Großteil dieser Probleme ansprechen und schon sicher behoben haben. Und die haben wohl gedacht, wir können alles besser und programmieren von null auf neu und halt.
Wir schreiben Blockchain mit ins Rezept rein und dann machen wir es ein bisschen teurer, weil das ist gerade so der Hype, ja.
Ja.
Ja. Übrigens, da ist gar keine Blockchain drin.
Egal, wir schreiben es drauf. Marketing ist gut. Und wir nennen die App dann Luca 2.
Sehr geil.
Nein, sorry.
Also auf jeden Fall wieder ein Satz mit X, das ist die App, die uns die Regierung da hat zukommen lassen, war so schlecht, dass die innerhalb von kürzester Zeit aus sämtlichen App-Stores wieder verschwunden ist.
Ja, sie mussten sie runternehmen, weil ganz ehrlich, alleine die Lücken, Sicherheitslücken und Fehler, die da drin sind.
Entschuldigung, wenn du auf dein MySQL-Server, der da hinten dran läuft, ja, posten Request-Befehl von außen auf den Rest, ja, dann ist halt irgendwas kaputt. Ja. Also dann ist auch irgendjemand kaputt da einfach. Das ist halt so wie Lesen und Schreiben lernen in der Grundschule für Informatik. Ja.
Das Ding ist ja viel schlimmer. Hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Analysieren, dann hätten wir rausfinden können, wie ich Personendaten abfrage. Ergo, wenn ich weiß, dass Carsten Kunert in Eichstätt wohnt, dann hätte ich vielleicht sogar hingekriegt, mit diesen Daten ausreichend Informationen nachher aus der Datenbank zu kriegen, um wirklich Identitätsdiebstahl betreiben zu können. Nicht im Sinne von, ich habe deinen Ausweis in meiner App, sondern im Sinne von, ich habe deine persönlichen Daten und bestelle jetzt auf deine Kosten irgendwas im Internet und lass das in irgendeine Abholstation liefern, wo ich das dann abhole. Das ist so das Ding. Sollen wir zu dem tollen Thema Führerschein kommen in der App?
Ja, wir müssen ja auch weiterkommen. Eigentlich reden wir ja nicht drüber, also, aber mach kurz. Gib uns das Kurzbriefing, Marian.
Das ist die größte Katastrophe überhaupt. Wir packen den Führerschein da rein. Ja. Ja, kannst du machen. Hast du einen Führerschein in der App? Super. Was kann ich denn damit machen?
Nichts.
Also so gar nichts, so überhaupt gar nichts. Also weder kann ich den für irgendwas benutzen zum Vorlegen, noch kann ich damit ein Auto mieten irgendwo, noch kann ich den in einer spontanen Kontrolle ersatzweise benutzen. Ja,
aber Marian, Digitalisierung ist doch auch zukunftsgerichtet. Das sind doch alles Technologien, die sukzessive aufgebaut, ausgebaut und es kann dann doch nicht jeder Carsten, digital on top sein. Das geht doch gar nicht.
Um Rinus Neumann nochmal zu zitieren. Wenn du einen Scheißprozess digitalisiert, bleibt es halt ein Scheißprozess, ja? Ist dann halt ein digitaler Scheißprozess.
Scheißprozess, genau.
Da hat er vollkommen recht.
Das ist, ja,
und wenn du was downgradest, ja, und also diese digitale Ausweis-App war ja ein Downgrade von schon bestehenden Dingen, ja. Also es ist einfach ab absurdum, aber das war ja noch aus der alten Regierung und Legislaturperiode, das wird ja jetzt alles besser. Weil da kommt frühzeitig die Ampel hoch und Rot sagt Stopp, bevor Gelb und Grün sagen, läuft. Könnte, glaube ich, echt besser werden, was das angeht. Ich bin da echt mal gespannt.
Ja, ich hoffe echt, dass zukünftig solche Projekte nicht von hinten angefangen werden. Also gerade das mit dem Führerschein, das hätte man mal eben echt cool, megamäßig durchziehen können.
Das ist halt Prestige-Scheiße umgesetzt. Ja? Digitalisierst du Scheiße, bleibt es immer noch Scheiße.
Genau, das ist wirklich echter Müll. So, aber hätte man wirklich nur ein bisschen vernünftig drüber nachgedacht, hätte Erstgesetze gemacht, die das ermöglichen, das zu nutzen, die halt auch definieren gesetzmäßig, was dann nachher akzeptiert wird.
Aber das impliziert so ja, dass du dich mit der Materie auseinandersetzt, bevor du es als geile Umsetzung breittrittst und dich für was feierst, was kaputt ist. Ja.
Und dass das nicht stattgefunden hat, das ist halt, also ich weiß auch nicht, ob das aktive Verarsche ist, weil das geht doch nicht.
Aber da stand doch Blockchain drauf, das müssen wir machen.
Das ist aktiv, also ich würde fast behaupten, dass dieses ganze Projekt ein reines CSU-Ding ist.
Ja, auf dem Bild ist auf jeden Fall unser Verkehrsminister.
Herr Scheuer, bitte sind Sie nicht so bescheuert. Ja?
Aber das Ding kommt, glaube ich, sogar noch vom Dope-Print.
Vom Dope-Print? Der hat vielleicht zu viel Dope geraucht, der Herr Print.
Also vorgestellt haben es Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, und Bundeskanzleramtsminister Helge Braun, CDU. So, jetzt darfst du weitermachen, Marian.
Ja, ich glaube, den Helge haben sie einfach nur dahingestellt, damit dann noch jemand aus einer anderen Partei dabei ist.
Nachdem man so bescheuert, könnte doch gar nicht sein.
Ja. Eigentlich hätte Scholz-Olaf da noch mit dabei sein müssen. Als Finanzminister.
Im Übrigen,
an der Stelle, ich habe die Scheiße bezahlen müssen.
Wenn ihr bei Wirecard euch vertippt, da kommt Weirdcard bei raus, was aber auch ziemlich gut trifft. Okay,
das ist überhaupt nicht zum Thema, aber
du hast den Scholz ins Rennen geworfen, da sind meine Synapsen halt durchgedreht, ja.
Wir wollten sowieso nicht drüber reden.
Nee, ich hab immer noch die traurigen Kinderaugen bei Late Night Berlin vor mir, ja, die da den Scholz fragen oder dem Scholz sagen: Du, Olaf Scholz, meine Mama hat Wirecard-Aktien gekauft, jetzt hat sie kein Geld mehr. Was sagst du dazu? Aber zu gut, egal. Wir wollten ja nicht drüber reden, genau.
Nein.
Genau
reden,
wie
reden
für.
Wir über die digitale Krankschreibung, die ab diesem Monat.
Ja, bitte.
Nö.
Doch. Ich finde es gut.
Ja, das ist ja klar, dass du jetzt in deiner Situation in der Reha-Klinik über eine digitale Krankschreibung feierst.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf, aber erstmal zu der digitalen Krankschreibung. Ja. Einfach Papier vermeiden. Ja. Papier vermeiden. Ein ganz geiles Konzept, was hier gar nicht zum Einsatz kommt.
Ja, basiert einfach auf der Annahme, dass behandelnde Ärzte die Krankschreibung jetzt digital an die Krankenkasse weitergeben können. Und die würde es dann dem Arbeitgeber mitteilen. Ja, weil momentan schaut das so aus, du gehst mit deinem Zettel zum Arbeitgeber, reißt unten was ab und schickst zur Krankenkasse als Nachweis.
Und genau, so würde du schickst halt als Arbeitnehmer zwei Briefe im kürzesten Fall, ja, einen Arbeitgeber und an die Krankenkasse.
Ja, ich meine, wenn du den Postweg mit einbeziehst, dann sparst du da auch irgendwas zwischen zwei und noch mehr Tagen, je nachdem, wann der Brief rausgeht. Ist ja, finde ich, von der Grundidee gar nicht einmal so falsch. Ja, du musst dich halt weniger drum kümmern, wahrscheinlich ist die Frage.
Das ist super. Die Idee ist super, weil mich nervt es immer, dass ich zwei Briefe wegschicken muss, wenn ich mal krank war.
Ja. Mhm. Also ehrlich gesagt, damals hat mein Hausarzt, aber irgendwann hat er es dann nicht mehr gemacht, damals hat mein Hausarzt übrigens tatsächlich die Krankschreibung, die zum Krankenkassen musste, immer gesammelt und einmal in der Woche selber weggeschickt, gesammelt.
Das ist aber ein guter Satz.
Das hat er dann aber irgendwann aufgehört. Das fand ich echt geil. Das war mega. Weil du musstest dich nicht drum kümmern.
Ja, wahrscheinlich, weil es immer mehr Krankenkassen wurden auch. Also.
Ja, genau. Ich glaube, das war dann am Ende.
Dann lohnt es dann
nicht mehr.
Aber das finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz, solange die nicht anfangen, irgendwas durch die Gegend zu faxen, dann wieder was per E-Mail zugeschickt bekommen, ausdrucken, dann, um es dann zu faxen. Ja, das wäre dann ein bisschen doof.
Naja.
Ja. Aber der Grund, warum wir da eigentlich nicht drüber reden, ist, das ganze Ding mit der digitalen Krankschreibung, inkl. Dem Gesetz dahinter, ist ja eigentlich schon von 2019, ne?
Also schon total outtimed.
Genau, und funktioniert eigentlich auch schon seit Januar 2021.
Not.
Eigentlich.
Ja, aber auch nur, weil sie keine Blockchain dafür genommen haben.
Wahrscheinlich. Aber jetzt zum 1.10. ist tatsächlich in Kraft getreten. Ja. Und spart ihr jetzt im ersten Schritt, ich glaube, das hat der Carsten gerade gesagt und ich wiederhole es gerade, spart ihr jetzt im ersten Schritt erstmal nur das Schicken des Scheins an die Krankenkasse, weil das übernimmt ab sofort der Computer.
Das ist auch total super. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen schon mal angerissen, das Thema digitale Krankenakte finde ich momentan total super. Ja, denn
Das Thema Datenschutz im Gesundheitswesen ist auch total super.
Ja. Ich glaube jetzt in diesem ganzen Prozess mit von Beantragung der Reha über Briefwechsel hin und her und dies und jenes und mit dem ganzen Papierwurst, den ich jetzt hier selbst schon ausgefüllt habe und was für komische Papiermappen da die behandelnden Ärzte und das Personal so mit sich rumschleppen und jeden Tag neu ausfüllen. Also ich würde mal sagen, 1000 Seiten lang, na nicht. Und jeden Tag kommt Papier dazu. Denn mein Behandlungsplan für den nächsten Tag, der wird zweimal am Tag oder für die nächsten 72 Stunden wird zweimal am Tag abgedatet. Und dann kriegst du halt jeden Tag zweimal in dein Fach einen neuen ausgedruckten Zettel gelegt.
Ich war ja nur kurz im Krankenhaus und hatte zum Glück auch keine große Geschichte, aber ich bin mit 3 Kilo Papier zurückgekommen. Und unterschreiben sie hier und unterschreiben sie da und das ist ihr Anästhesist und irre. Irgendwann guckst du auch gar nicht mehr. Und von daher ist es ja...
Ja gut, diese Belehrungsgeschichte, Carsten, die wird sich leider nicht ändern, weil die wirst du auch künftig noch in Papierform mitnehmen müssen. Aber tatsächlich ist hier, ich war ja auch vor
gar nicht allzu langer Zeit hier im Krankenhaus. Tatsächlich, sie hier sind, die so tatsächlich so weit, dass die nur noch so komische Klinik-Tablets haben. Muss irgendwas sauteures gewesen sein, war nämlich in einem Gehäuse speziell für Krankenhäuser. Also das hat schon eine Menge gespart und eigentlich hätte ich nicht mal mehr einen Entlassungsbrief in normaler gedruckter Form benötigt. Den haben sie mir aber mitgegeben. Allerdings steht da auch ganz klar drauf, dass das nur ein Ausdruck des digitalen Originals ist.
Dass dem nie zugeschickt wurde.
Nee, mir sowieso nicht. kriegt der Arzt.
Ja, so, genau. Ja. Tatsächlich laufen da, also die sind schon auf die eine Art oder die andere miteinander vernetzt und da gibt's auch einen Austausch zwischen ja. den Institutionen.
Aber jetzt muss ich jetzt zweimal am Tag Zucker, Blutdruck, da hast du nicht gesehen, also 4 Zettel ausfüllen. Selbst ein Graf bastelt nach Kreuzchenschema auf irgendwelchen täglich frisch ausgedruckten Blättern. Woher mache ich dann der echt liebende Schwester dann gesagt, weißt du was? Ich gebe dir einfach Ende der Woche immer so eine Excel-Tabelle. Nee, damit können wir nichts anfangen. Es muss auf den Formbrettern so eingetragen werden. Ich dachte,
Alter. Ja, ja, aber
dann schreiben die von dem einen Formbrett ins andere Formbrett ab. Also denkst du nur, wo sind wir hier denn? Das ist digitale Diaspora, ja?
Ja, ja, aber du weißt ja auch nicht, warum das so ist. Das ist ja nicht zwangsläufig, weil die Leute bei dir in der Klinik so dämlich sind.
Nein, um Gottes Willen, das ist
der Kostenträger, der wieder ein anderes Format bearbeitet als die Klinik und
kommen wir wieder zurück, wenn du einen Scheißprozess hast, machst du den Digitalprozess einen Scheißprozess, ja?
Genau. Ich kann dir ja so einen kleinen HP-Reise-Laserdrucker rüberschicken und dann designen wir zusammen PDF-Formulare, die genau auf diese Formblätter passen und eine Funktion, mit der du das automatisch aus deiner Excel-Datei
Das kriege ich hin. Das Problem ist nur, das wird einfach die EDV hat wahrscheinlich gar keine Schnittstelle, es irgendwie einzuspielen hier, weil das halt alles handschriftlich in Akten vermerkt wird.
Ja, ja, deswegen drucken wir das ja aus auf dem kleinen HP-Reisedrucker, den ich
hier habe. Ja, okay, ja. Ja, aber und es wird dann mit dem zweiten Durchschlag. Bring einen Nadeldrucker mit, Mann.
Die Ausdrucke werden dann wiederum eingescannt und weitergeschickt. Na, lach nicht, das ist so. Ich habe eine Stunde gewartet, weil die Assistentin des gesprächsführenden Arztes, irgendwas war mit dem Scanner los und sie konnte nicht ad hoc scannen, drum konnte ich nicht weiter.
Super.
Ja.
Super.
Irgendwann konnte sie dann scannen. Also jetzt.
Damals gab's immer Probleme mit den Faxgeräten, heute ist der Scanner.
Ja, und das Schlimme ist ja, die Scanner machen ja in solchen Fällen dann meistens ja auch gar kein OCR, sondern es wird einfach nur das Bild abgelegt.
Nee, nix OCR. Also OCR, also, liebe Hörerschaft,
also würde bedeuten, ein Bild als PDF dann.
Genau, OCR würde bedeuten, dass die Worte in so eine Art Word-Dokument übersetzbar wären, dass man also editieren könnte.
Und nichts hätte und so weiter. Ja,
ja, nichts dergleichen. Na der.
Also du hättest auch Bilder mit dem Handy machen können, sagen, hier, reg die einfach ab.
Ja, aber da durfte ich die Dokumente noch nicht in Hand halten, weil sie ja noch nicht gescannt waren. Die habe ich ja erst nachher ausgescannt. Ah, verstehe. Also ihr merkt, viele Gründe, nicht drüber zu reden.
Wollte ich gerade sagen, deswegen reden wir nicht drüber.
Also liebe Schwester Nadine, wenn du das hier irgendwann mal hören solltest, ja, es geht nicht in deine Richtung. Alles gut, ich fühle mich hier sehr gut betreut von dir. Ich weiß, du kannst da nichts dafür und ich fülle auch brav meine Bretter die nächsten 3 Wochen aus. Alles gut.
Ja.
So.
Hast du denn wenigstens ein paar Aufkleber mitgenommen, damit du beim Spaziergang abends die Verkehrsschilder
im Umkreis kommen? Ich habe professionell Visitenkarten verteilt, ja, an die Leute, die es interessiert hat, was ich hier so mache. Denn auf den Aufklebern, die Lukas uns ja gemacht hat, steht gar keine URL drauf.
Das stimmt.
Lukas, wenn du das irgendwann mal hören solltest, ne, da war keine URL drauf. ja. Aber das ist auch so ein Jugendding, ne? Er sagt dann, naja, das ist doch klar, wenn da Gadgetfunk draufsteht, da gibt's ja auch, musst du halt nach Gadgetfunk googeln und dann kommst du auch zu der URL. Okay, fair enough.
Dann schaust du bei Insta und auch dort wirst du fündig.
Ja. Ach, Wahnsinn wieder. Ich glaube, Facebook, Insta, Google, scheiße, Mann.
Ich glaube, mit der Insta-App funktioniert das sogar, wenn du einfach nur einen Text einscannst mit der Kamera, wenn du irgendwie eine Seite suchst und das mit der Kamera suchst, dann kann er das, meine ich, identifizieren. Irgendwas war da.
Ja, aber nur wenn du bei Facebook angemeldet bist.
Genau, und übrigens iOS 15, wenn du ein Foto machst, kannst du, glaube ich, auch hier OCR-Scheiß direkt jetzt machen und so.
Ich meinte jetzt schon richtig direkt in der Instagram-App so eine Funktion dafür.
Du als Instagram-Profi, da muss ja was dran sein.
Ich habe zu wenig mit Instagram am Dingens.
Aber gut.
Ich habe das gehört.
Ich habe da was laufen gehört.
Aber so jetzt nach einer Stunde Vorgespräch, lass uns doch mal zu den richtigen Themen kommen heute.
Ja, ich wollte gerade sagen, hören. Genau,
apropos gehört.
Hören ist eine schöne Brücke.
Ja, kriegt ja auch ständig Werbung für Hörgeräte.
Du weißt, wo ich gerade bin. Ich möchte ja nicht sagen, dass ich hier den Gipfel der Jugend widerspiegel mit meinen 44 Jahren. Aber viele Leute haben hier Hörhilfen, ja.
Ja. Das ist mir heute irgendwie so aufgefallen. Überall auf sämtlichen Websites und hast nicht gesehen, wenn der Adblocker nicht an ist, ist ja überall Werbung für Hörgeräte.
Das liegt vielleicht zum einen daran, dass du mittlerweile schlecht hörst, dass Facebook mitgehört hat und jetzt die Werbung einspielt. Wahrscheinlich. Aber was mir mal seit zwei Wochen oder beziehungsweise zwei Aufnahmen aufgefallen ist, ist, dass Carsten sich jetzt richtig schön anhört.
Viel schöner anhört. Ah. Das war besser,
also natürlicher, finde ich. Ich sehe das ja beim Schneiden immer. Aber Carsten hat irgendwas in seinem Setup geändert. Aber vielleicht kann er uns mal erzählen, was?
Ja.
Sein Hörgerät.
Mein Hörgerät. Nein, das Gerät, mit dem du mich hörst. Ich habe ein neues Mikrofon. Seit zwei Aufnahmen, seit drei Wochen. Letzte Woche konnten wir ja leider nicht aufnehmen. Wie fangen wir an damit? Also ich durfte ein Mikrofon, was letzte Woche, genau vor einer Woche, also wär genau mit der letzten Aufnahme überlappt gewesen, vorab testen, ausprobieren und hören. Und zwar handelt es sich dabei um das neue MV7X von Shure. Je nachdem, wie tief Leute in der Audiotechnik drin sind. Es gibt Marian, kann man davon sagen, das ist eigentlich eins der Standardgeräte, eins der Standardmikrofons, das ist das MV7.
Genau.
SMB7.
SM7. So ist es.
SM7B.
Richtig,
ne?
Oder SM7B.
SM7B, genau. SM7B.
Das ist das, was vor meiner Nase hängt, ja.
Aber das ist High-End-Gerät. Das ist
so das Standard-Broadcast-Mikrofon, ja.
Also das, was Heiko da hat, High-End, ist schon große, große Oberklasse. Du hast ja auch gesagt, es fordert sein Tribut in Form von Mikrofondisziplin, nicht? Das Ding ist so gut und so filigran, dass du...
Ähnlich. Das ist schon relativ dankbar eigentlich. Das, was ich davor hatte, da musstest du wesentlich exakter reinsprechen. Ja, das war aber jetzt kein Shure-Gerät. Aber einer der Gründe, warum ich mir das SM7B ja gekauft habe, war, weil es ein bisschen mehr verzeiht, aber trotzdem super, super nice ist. Aber wir wollten ja nicht über mein Mikrofon reden, sondern über dein Mikrofon.
Genau. Ja, und aber um das vielleicht mal so hierarchisch darzustellen, das bisschen more commodity-mäßige Gerät war dann das MV7, was sich so eins der Mikrofone durchgesetzt hat, was Preis-Leistungsklasse angeht. Das MV7 hat ein paar super nette Features, wie zum Beispiel noch einen zusätzlichen USB-Anschluss und noch einen Monitor, also eine Klinkenbuchse, über die du deinen Kopfhörer auch noch hast anschließen können, um eben in Echtzeit zu monitoren. Dieses MV7X, was ich jetzt seit drei Wochen benutzen darf, verzichtet auf den USB und den Klinkenanschluss und hat nur einen XLR-Anschluss. Also
das heißt nur?
Es heißt lediglich einen Anschluss. Also mehr braucht man normalerweise auch nicht. Und ist, habe ich mir jetzt dann erklären lassen, so thematisch gedacht, eigentlich als Zweitmikro für Leute, die mehr mit mehr Leuten Podcast-Aufnahmen machen wollen, etc. pp. Es ähnelt dem MV7 wie ein Ei dem anderen, also gleicher Formfaktor, gleiche Größe. Was nicht dabei ist, ist dieses kleine Touchpad, was beim MV7 ist. Das kannst du, glaube ich, dann nur nutzen, wenn du über USB arbeitest.
Was für ein kleines Touchpad?
Du hast da so eine Anzeige auf dem MV7.
Ja, womit du dann muten kannst.
Ach so, auf dem Mikro selbst, okay. Ich
dachte,
als externer Dongle oder so.
Das fällt hier weg.
Genau, weil du hast ja quasi dein Audio-Interface im Mikrofon integriert.
Okay, ja, verstehe.
Genau, das fällt hier weg. Hier ist also lediglich, nur in Anführungszeichen, ein XLR-Anschluss. Das heißt, du schließt es an dein Audio-Interface an und gut ist. Also die Installation war bei mir auch tatsächlich in unter einer Minute geschehen. Altes Mikro raus, neues Mikro angeschlossen, Stecker rein und bam, war es da. Ein weiter großer Vorteil zu meinem vorigen Mikrofon ist zum Beispiel auch, dass es keine Phantomeinspeisung mehr braucht. Also es war wirklich Plug and Play, rein, raus, erkannt, funktioniert, läuft super. Und also ich bilde mir... Und
damit haben wir auch schon gesagt, dass das Ganze ein dynamisches Mikrofon ist.
Richtig, weil es keine Phantomspeisung braucht. Und eine Phantomspeisung, ja.
Genau.
Entschuldigung, Carsten.
Ja, es ist immer gut, wenn man so seinen eigenen Aufbau sich zusammenbastelt und Marian meint, der darf aber nicht so sein, sondern du musst jetzt hier anders sein. Aber passt schon, genau. Das ist so im Großen und Ganzen die Beschreibung. Es kommt super sauber, solide, gut verpackt. Für die, die es noch nie gesehen haben, es hat so einen Schwenkarm. Das heißt, du hast dann nochmal einen zusätzlichen Winkel, über den du die Mikrofonstellung einpendeln kannst, egal auf welchem Mikrofonarm oder auf dem Tripod. Also kannst du links, rechts, oben, unten in alle Richtungen verstellen. Und es überzeugt durch eine Nierencharakteristik. Mhm. Was letztendlich runtergebrochen einfach nur bedeutet, es ist auf Sprache optimiert. Und das ist etwas, was der Heiko mir auch schon bestätigt hat, zum Beispiel. Es ist in der Lage, Außengeräusche ziemlich gut wegzublenden. Also du hast, glaube ich, gesagt, man hört mich, seit ich dieses Mikro hier benutze, viel, viel weniger Klackern an der Tastatur und auch alle anderen
Nebengeräusche. Oder andere Geräusche, die du während der Aufnahmen machst, fallen nicht mehr so ins Gewicht wie vorher. Das ist schon sehr, sehr dankbar.
Die er oder seine Katzen machen.
Ich wäre ja froh, wenn es die Katzen machen würden manchmal. Ja, egal.
Heiko redet natürlich von meinem Stuhl.
Und von deinem Stuhl, genau.
Ich hoffe, Heiko redet nicht von deinem Stuhl, aber egal.
Schur spricht hier auch von Voice Isolation Technologie. Ist natürlich ein schöner, also schöner, knackiger
Begriff. Hab ich beim Schneiden echt gemerkt, da gucke ich mir jede Spur ja sehr intensiv an und war hochbegeistert, dass bei Carsten mal nicht dieses Hintergrundgetipper, Gerappel, irgendwas, Feuerzeug klicken. Ach nee, wir rauchen ja gar nicht in der Aufnahme. Also Fremdgeräusche, die sonst mit dem alten Mikro noch oft da waren, sind mit dem neuen Mikro wie von Zauberhand verschwunden. Also Respekt dafür.
Und ich mag auch das Klangbild. Also ich bilde mir ein, dumm wurde ja ich von uns dreien ausgewählt, dieses Mikrofon testen zu dürfen, weil ich die weichste und sanfteste Stimme von uns dreien habe. Aber ich finde auch,
dass du es sagst.
Im Direktvergleich, es macht es irgendwie dynamischer und trotzdem weicher. Sofern das jetzt.
Ich hätte jetzt gesagt, da ich deine Stimme ja auch in Natura kenne, hätte ich jetzt gesagt, du hörst dich viel natürlicher damit an.
Ja. Also was mir halt ganz stark auffällt im Nachhinein zum anderen Mikrofon ist tatsächlich, dass der ganze Raumhall weg ist im Hintergrund. Das andere Mikrofon durch die höhere Empfindlichkeit hast du quasi auch Resonanz aus dem Raum und Reflexion aus dem Raum gehört. Und das hörst du mit dem Ding gar nicht mehr. Also das ist einfach, als ob du in einem kleinen Studio-Kabuff sitzt, bummst mit deinem Mikro und da reinsprichst, ohne Reflexion, fertig. Das ist echt gut. Also das ist richtig gut.
Ja.
Und ich finde, Ich finde, ganz ehrlich, ich finde das mit dem nur XLR-Anschluss, ich finde das super, ich finde das mega.
Aber du weißt doch, wie es gemeint war. Nur war, weil ich gerade über das MV7 geredet habe mit den zwei Zusatzanschlüssen und im Vergleich dazu hat dieses neue MV7X eben nur in Anführungszeichen einen Ausgang.
Ist dafür wahrscheinlich aber, auch ein bisschen genau günstiger das, als das andere, ne?
Preislich liegt es bei, also jetzt Markteinstiegspreis, seit einer Woche ist es erhältlich, liegt bei 179. Das größere, das MV7, glaube ich, hat bei 270 eingestiegen und ist jetzt aber auch, glaube ich, bei 230 mittlerweile, 239 sowas.
Ja, 250 hatte ich letztens irgendwann gesehen, als ich nochmal geguckt hatte, aber es ändert sich ja auch ständig. Und das SM?
Ja.
Heiko?
Das war, war noch ein bisschen teurer gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich ja damals bezahlt habe, 400 Euro knapp oder so.
Genau. Ja,
so um den Dreh. Ja. Und das hat auch nur XLR, was auch vollkommen okay ist. Und ich muss sagen, ich liebe es. Und ich bin ja eingestiegen mit der anderen Mikrofonmarke, die wir jetzt, glaube ich, gar nicht nennen wollen.
Aber das ist genau der Punkt. Und das finde ich mega geil. Du kriegst endlich von Shure ein Mikrofon, was quasi in diesem Hype Prof-Level liegt, wie du es da hast, mein lieber Heiko.
Für einen schmalen Taler.
Für einen richtig geilen Taler, also für einen richtig attraktiven Preis. Und das Ding klingt auch noch richtig
ich
geil.
Ich war mega überrascht, als Carsten damit ankam. Und war echt happy. Und ich merke, ich nehme ja, wenn ich im normalen Burger bin, nehme ich ja auch mit einem von meinen alten Mikros auf, was auch okay ist. Aber lieber nehme ich natürlich mit dem Schuh auf, muss ich sagen. Und jetzt bei so Dingen wie jetzt irgendwie unterwegs zu sein, ich muss leider momentan immer irgendwie mein XLR-Interface mitschleppen, was manchmal okay ist, manchmal ist nervig Vorteil ist. Und deswegen XLR. wäre der große Bruder von deinem Schuhmikrofon jetzt, Carsten, meine zukünftige neue Mobilwahl, glaube ich. Ja. Muss da echt mal eine Lanze für die Schuhe-Produkte brechen, auch wenn ich gern mit einem roten Mischpult aufnehme. ich rede nur über das Mischpult, ja? Nicht über die Mikros. Bin ich doch mittlerweile Hardcore Schuhe-Fan geworden, was Mikros angeht. Das ist schon ziemlich cool. Und natürlich, da ich nicht so eine schöne Stimme wie Carsten habe, muss ich das halt über ein teures Mikro kompensieren, sorry.
Nein, du hast ja auch gar keine Alternative gehabt. Da
machst du Autotunes drüber, Heiko, das ist auch gut. Nee, aber vielleicht nochmal, Shure selber versucht es ja so zu positionieren als Zweitmikro für jemanden, der idealerweise schon das MV7 sein eigen nennt und dann eben einen Gesprächspartner hinzufügen möchte. Ist eine schöne Positionierung, aber das Ding, und das merke ich hier und das hört ihr wahrscheinlich auch, taugt auch prima als Standalone-Mikro. Also mein Zweitmikro ist natürlich mega. Jetzt mein
Vorgesetz.
Ja, also das bloß nochmal, nicht, dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, na, ich habe ja noch keins, dann ist es nichts für mich. Nein, Mumpitz. Ja.
Das ist ein mega, für die Klangqualität ein mega Preispunkt.
Du behältst dir eine Menge Flexibilität bei mit dem nur XLR tatsächlich, weil du einfach das Interface deiner Wahl dazu nehmen kannst. Klar, für diesen mobilen Einsatz bin ich bei dir, Heiko, macht das X mit der USB-Anschluss durchaus Sinn, aber ich würde mir dann immer noch, sag ich ganz ehrlich, zwei Mikrofone kaufen, nämlich eins für den fixen Einsatz, hier so ein MV7X, und dann kann ich mir immer noch das Ding mit dem USB in den Rucksack stecken.
Du würdest es halt mal wieder umdrehen, nicht? Für dich wäre dann das MV7X das erst und das MV7 das Zweitmikrofon. Ja, aber ja, das ist, mein Gott, das ist Marketing. Das ist einfach eine Frage, wie will der Hersteller das positionieren?
Ja,
aber
wie guckst du in den Würfel rein, ja.
Genau.
Mehr ist und jetzt mit der Erfahrung und der Qualität, die da bei dir rauskommt, Carsten, jetzt vor einem, wann habe ich mir das gekauft? Vor anderthalb Jahren, das S7MBX, auf jeden Fall mein Mikro habe ich mir vor anderthalb Jahren gekauft, da gab es das, was du jetzt hast, ja noch gar nicht.
Da gab es das MV7 auch noch gar nicht. Ich glaube, das gibt es auch erst ein gutes Jahr.
Ja. Von daher ist mein jetziges Mikro da alternativlos gewesen. Ist auf jeden Fall extrem, extrem schöner Pitch. Und ich glaube, Shure steht ja auch, ist ja, also wer sich fragt, welche von welchem Hersteller die Mikros sind, die bei großen Events, irgendwelchen großen TV-Shows, name it how you want it, benutzt werden, die kommen, glaube ich, zum Großteil von Shure. Ja.
Ja. Also einer der absoluten Shure-Klassiker, die man überall sieht und in jedem Live-Konzert und hast du nicht gesehen und wirklich überall, ist das SM58. Das war auch tatsächlich das erste Mikrofon, das ich jemals in der Hand gehalten habe. Das ist, glaube ich, schon ewig auf dem Markt. Das ist wirklich schon, und das war, glaube ich, auch eins der meistkopiertesten Mikrofone der Welt, optisch.
Okay. Also das, was man als normalerweise als Mikro identifiziert so auf einer Bühne, ist dann quasi das SM69.
Das ist das Shure SM58, der Klassiker schlechthin.
Okay.
Ja, ich glaube, ich pack mal einen Link zu einem Bild in die Shownotes, damit jeder weiß, wovon wir reden. Weil der Carsten, der packt ja sowieso einen Link in die Shownotes. Ne?
Ich habe schon einen Link in die Shownotes gepasst. Ich gucke auch gerade bei der Firma mit dem großen A. Heiko, dein SM7B gibt es jetzt für 369 zu haben.
Skandal!
War aber 459.
Ja, also ich glaube, ich damals
369 ist ein echt guter Kurs echt, übrigens.
Sehr guter Preis, weil ich 410 oder sowas habe ich damals bezahlt.
Na, jetzt zerschießt mal Shure hier nicht die Aktivität. Heute reden wir über das MV7X. Ja. Ne? Aber ihr merkt schon, da gibt's nach oben und unten jede Menge Luft. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir dieses Thema mit XLR-Kabel vielleicht mal kurz erklären sollten, weil ich glaube, dass es nicht jedem gängige Praxis ist, wie so ein Mikrofon funktioniert oder alleine, wie du es aufbauen musst. Also vielleicht, ich probiere es ganz kurz. Marian wird mich dann korrigieren und verbessern und darauf hinweisen, was ich nicht erwähnt habe. Es gibt Mikrofone, die schließt man direkt an seinen Rechner an. Die haben dann im Normalfall, ja, wir reden hier über eine USB-Schnittstelle, klemmst du direkt an deinen Rechner ran und hast dann halt den direkten Datendurchsatz. Wenn man ein bisschen höher gehen will, dann holt man sich ein Audio-Interface dazu. Hat mehrere Vorteile. Das eine ist natürlich auch der Klangkondensator da drin, hat darüber die Möglichkeit, dass du je nach Größe von so einem Audio-Interface mehrere Mikrofone anschließen kannst oder Mikrofone und Audio- oder Musikgeräte, Gitarren, Flöten weniger. Aber du kannst dann eben wie so ein kleines Mischpult unterschiedliche Eingangsquellen zusammenmixen. Und diese Audio-Interfaces haben normalerweise eben einen XLR-Kabelanschluss. Das XLR-Kabel ist ein bisschen dicker, hat so ein paar Nupsis und ich glaube, über das Kabel müssen wir jetzt nichts erzählen. Und das ist auch der Standard-Ein- oder Ausgang von Mikrofonen, die man für Musiker oder auch Podcaster...
Mikrofone, Boxen, also alles, was aus dem professionellen Audiobereich kommt, hat meistens einen XLR-Anschluss und, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Marian, es ist halt analog erstmal.
Ja, richtig. XLR ist das ganz normale analoge, einkanalige Audiosignal. Das heißt also, ich habe einen Plus der Welle, ich habe ein Minus der Welle und ich habe eine Ground-Referenz, also quasi eine Erdreferenz, die sich nicht verändert und dann die Welle, die darüber nach oben und unten schwingt. Und das ist das Geile an XLR. Da übertrage ich diese Welle wirklich schwingend positiv zu schwingend negativ und dadurch kann ich eine extrem hohe Audioqualität erreichen und habe keine Störungen durch diese Erde, weil bei einer normalen Audioübertragung HiFi, diese Cinch-Kabel, ne, die man so kennt, diese rot-weiß und so weiter, da übertrage ich die Audiowelle von dem Erdlevel, also da ist ja Minus, also Ground ist ja Erde, da übertrage ich das obendrauf, ne, auf diesem Signal. Und dadurch kommen dann Störungen, Rauschen, Brummen und so weiter dazu. Und das habe ich alles beim XLR aufgrund dieser Technologie nicht. Nennt sich dann am Ende auch für den Audiotechniker, dass es eine balanced, also eine balancierte Verbindung ist. Und die andere ist eine unbalancierte.
Deswegen auch drei Pole, nicht zwei Pole.
Genau.
Und drei Pole. Okay. Ja, also es spricht nichts dagegen, auch wenn ihr überlegt, mit Podcasten anzufangen, erstmal mit so einem USB-Mikrofon einzusteigen. Aber ihr werdet sehr schnell merken, dass da dass es da Unterschiede gibt.
Das dann Luft und Wille nach oben meistens sehr schnell gegeben.
Sehr viel Luft nach oben, würde ich fast behaupten, oder?
Ja. Ja, natürlich. Ich meine, Podcast ist good to have und wir legen auch Wert drauf, dass wir eine gute Qualität abliefern. Ist aber jetzt halt hier natürlich nicht ganz so wichtig wie bei Musikaufnahmen. Ja. Im Zweifel hört uns auch niemand auf High-End-Kopfhörern und achtet nicht auf. Nee, aber zusammenfassend nochmal, 179 ist seit einer Woche oder seit dieser Woche jetzt auf dem Markt verfügbar. Ich durfte mir das schon seit Mitte letzten Monats mal anschauen, testen, mit euch anhören. Danke an die Firma Shure für diese Möglichkeit. Der Sicherheit halber nochmal kurz angemerkt, wir haben natürlich nichts gezahlt bekommen für das, was dafür das, was wir hier vorstellen. Wenn wir das Produkt nicht gemocht hätten, hätten wir es auch nicht in die Sendung genommen. Aber ihr merkt ja, alle drei durchaus überzeugt davon.
Mhm. Und wenn du es nicht behalten möchtest, Carsten, ich nehme es auch.
Ich warte mal auf den Nachfolger vom MV7X. Dann
reden wir nochmal drüber.
Du siehst schon, der ganze Fame, ja, bleibt alles beim Carsten hängen in Form von neuen Mikrofonen.
Ist auch okay so. Also ganz ehrlich, bei dem Preispunkt ist das tatsächlich ein Mikrofon, das relativ zeitnah das, in meiner Sammlung.
Das kannst du, glaube ich, für den Preis echt gut gönnen. Ja,
ja, ja. Ja. Und das macht echt einen guten, richtig guten Eindruck.
Ja.
Vom Gesamtpaket, ja.
So, genug Lobrieder auf Schuhe gesungen.
Ja, manchmal.
Wie gut, dass wir es nicht gesungen haben, ja, sonst wird es mich keiner mehr hören.
Es war aber ehrlich. Alles, was wir gesagt haben, war ehrlich.
Voll und ganz, ja. Und mein neues MacBook hat auch keinen Werbeaufkleber mehr von meinem Mischpulthersteller.
Nein. Platz für Schuhe. Nein, aber wir haben heute schon so viel über Ethik, Ethos und so weiter geredet, wer sich dafür interessiert, wir haben auch eine eigene Unterseite zu unserem Testethos auf der Seite www.gadgetfunk.de. Wir führen, wenn sich die Möglichkeit bietet, gerne Tests durch, weil letztendlich habt ja auch ihr als Hörerschaft euren Nutzen davon. Wir werden nicht bezahlt dafür und wir zahlen natürlich auch selber andersrum nichts und ja, genau.
Genau, andere Podcasts würden jetzt sagen, vielen Dank für das beste Netz, nein, das bessere, ich krieg's gar nicht zusammen.
Nein, es fließt kein Geld.
Na, fucking hell. Nein, es fließt kein Geld, genau.
Ja, warte mal, der eine ist doch Giga, der andere ist gut.
Vodafone ist Giga, O2 ist das bessere, beste, irgend so ein Pseudo-Superlativ.
Nein, das sehr gute Netz.
Das gute, das sehr gute.
Ach, das sehr gut, das jetzt, genau. das jetzt sehr gut. Genau. Das jetzt sehr gute Netz. Sehr gut. Früher war es nur ein bisschen sehr gut. Ach, Mann. Ja, ich glaube, wir müssen heute ein bisschen überziehen, da wir letzte Woche gar nicht aufgenommen haben, oder? Was denkt ihr?
Ja, wir haben hier noch so eigentlich würde ich sagen, ich will ins Bett, aber wir haben hier noch echt nette Geschichten. Wir können über politische Schönheit reden. Wir haben ja, noch
unbedingt.
Einen Themenkomplex Weihnachtsgeschenke und wir haben noch ein Fundstück der Woche. Das wäre vielleicht das, was also ich sagen würde.
Ich bin ja mit dem Fundstück der Woche so. Also irgendwie finde ich das mega geil, aber irgendwie so vorher noch irgendein anderes kleines Themachen.
Ja, oder wir jetzt da schon sind, komm, lass uns das schnell abhandeln und danach reden wir über politische Schönheiten.
Okay, dann so rum.
Ja, aber ein paar Leaks muss auch noch mit raushauen, also kommt mir jetzt nicht ganz so billig davon. Ja? Wir sind jetzt bei 90 Minuten, oder? Sehe ich das falsch auf der...
Ja, ja.
Nee, siehst du richtig. Ja, ja. Das sind 90 Minuten.
Ja, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Ich muss morgen auch erst um 7 Uhr zum Frühstück erscheinen. Boah, Jungs, ja, ganz kurz. 7 Uhr Frühstück, 11 Uhr 15 Mittagessen und 17 Uhr Abendessen. Also das ist eine andere zeitliche Taktung. Also eigentlich müsste ich jetzt schon im Bett liegen.
Du bist so verjetlaggt.
Oh ja, bayerisch gemein. Aber okay, Wie gehen wir es an? Erst das Fundstück oder erst die...
Komm, wir machen das Fundstück jetzt durch und dann...
Ja, komm, hau raus.
Marian, du oder ich? Ein Produkt, was es eigentlich nicht hätte geben sollen, was eigentlich als Scherz gedacht war, was aber...
Genau, es war ein April-Scherz.
Was aber dann so coole Nachfrage bekommen hat, dass es tatsächlich in Produktion gegangen ist.
Mhm.
jetzt schauen wir uns an. Fragen du oder genau ich oder
genommen,
du?
Genau genommen 5000 Stück sind in den ersten 2 Tagen davon schon verkauft worden. unglaublich. So,
wovon reden wir?
Von einer Tastatur mit exakt 3 Tasten. Nämlich der Steuerungstaste, der C-Taste und der V-Taste.
Und wofür brauche ich das?
Für Copy und Paste.
Nein!
Doch!
Von Programmierern und Entwicklern für Programmierer und Entwickler, denn Vierer das ganze Internet ist halt zusammenkopiert.
Ja, das ist wirklich so genial, weil es ist halt nur mal echt die Tastenkombination, die man eigentlich wirklich im Alltag am meisten benötigt, am meisten benutzt von allen möglichen Tastenkombinationen, oder?
Ja, klar.
Mal ganz ehrlich, so unbewusst auch. Ne? Ja, es ist beim Mac ist es Command.
Ja.
C, Command. Ja. Aber.
Genau. Ja, auf Mac ist ein bisschen, ja, vielleicht, ich glaube, vielleicht so im täglichen Gebrauch Command W ist fast noch mehr genutzt, je nachdem, wie viel ich
Tab schließen.
Im Netz arbeite. Genau. Könnte fast
ein bisschen mit, berufsbedingt. Genau. Bei mir ist es natürlich Copy-Paste, weil ich viel mit Text arbeite.
Carsten kreiert gerne eigenen Content in seiner Agentur, deswegen
viel Steuerung, sehr viel Copy und Paste.
Ja, was kostet denn das Ding? Steht es hier irgendwo?
$29.
$29,95.
Ist auf jeden Fall mal als Geschenk-Gadget immer lustig, ne?
Ja. Der April-Scherz war übrigens damals bei Stack Overflow, dass die quasi an dem Tag, wenn du kopieren wolltest, eine Einblendung kamen: Stopp, du hast keine freien Copy und Paste mehr übrig. kaufe jetzt the Key, damit du wieder Copy und Pasten kannst.
Okay.
Das war der erste Auslöser zu diesem Ding überhaupt. Ne? Das alleine diese Idee, das als Einblendung so zu bringen auf der Webseite, ist schon geil. Und dann das Ding aufgrund der Rückmeldungen der User dann tatsächlich zu einem echten Produkt zu machen auch noch. Riesengroßes Kino. Super geil.
Also nochmal vielleicht bildlich. Es ist eine Mini-Tastatur, 3 Tasten, wird angeschlossen über ein USB-Kabel, so wie ich das sehe. Ja, ja, und da kannst du halt jenseits deiner Tastatur copy und pasten, kopieren und einfügen. Ich finde das auch super. Ja. Das war's eigentlich cool. Schon.
Punkt.
Das war alles, ja.
Gönnt euch oder euren Lieben und diese einfache Tastatur für ein besseres Leben.
Kriegt man wo?
Ach so. Online?
Oh, doch, sehr gut.
Direkt bei Stack Overflow. Können wir eigentlich einen Link hinpacken, ne? Packen wir einen Link hin, oder?
Zu Kosten von, ja. Zum Artikel, da haben wir den Artikel schon. Ich weiß es bloß nicht.
Ja, zum TEN-Artikel.
Im Dropshop. Und, das Geld, auch wichtig, das Geld geht übrigens teilweise zumindest an die Non-Profit-Organisation Digital Undivided, die sich der Förderung weiblicher People of Color im IT-Bereich verschrieben hat. Also,
richtig.
Mach Blödsinn und tu noch was Gutes dabei. Ich finde das lustig. Mhm.
Allerdings werdet ihr sie erst zu Weihnachten bekommen, wenn ihr sie jetzt bestellt, weil alle schon ausverkauft sind.
Aber andersrum, und wenn ihr sie jetzt nicht bestellt, kriegt ihr sie auch ganz sicher nicht mehr zu Weihnachten.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das bringt mich genau zu dem Thema, was ich unserer Hörerschaft nicht ganz vorenthalten wollte. Denn, ihr lieben Hörer und HörerInnen da draußen, wenn ihr jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke, eventuell auch technischer Natur, beschafft habt, die ihr vielleicht für eure Lieben beschaffen wolltet, dann fangt schleunigst damit an.
Oder das vorhabt.
Dann fangt schleunigst damit an, denn es schaut alles so aus, als ob der eine oder andere Technikartikel oder Artikel, in dem ein Mikrochip verbaut ist, was ja mittlerweile sehr viel sind, ja, von einem, früher hat man gesagt, vom Tamagotchi angefangen bis hin zu einem Telefon oder Computer. Es könnte rar werden an Weihnachten. Die Regale könnten ein wenig leerer sein als sonst. Und die Lieferzeiten könnten sich noch ein wenig erhöhen. Ich glaube, wir hatten ja schon öfters mal die doch sehr angespannte Logistik- und Lieferkettensituation so von Asien hierher angesprochen, die nicht besser geworden ist, ist eher schlimmer geworden.
Genau, das ist eher schlimmer.
Ja. Und zusammen, also zusätzlich zu dieser Situation, dass leere Container am falschen Ort sind, viel zu viele Frachtschiffe vor geschlossenen Häfen nicht abgefertigt werden konnten und somit dieser, ich sag mal, Ketchup-Flaschen-Effekt entsteht, erst kommt nichts, dann kommt alles und das ist natürlich nicht gut für eine linear geplante Abwicklung, egal von Hafenarbeitern oder Zoll oder. Dazu kommt jetzt noch das Phänomen, dass China sich dazu entschlossen hat, in den einzelnen Provinzen und Regionen ihre Klimaziele, und das ist sehr löblich eigentlich, ne, was CO2-Ausstoß angeht, hart durchzudrücken. Auf der einen Seite super, auf der anderen Seite könnte es sehr, sehr schwierig werden, denn China bezieht sehr, sehr viel Strom aus Kohlekraftwerken noch. Und somit ist es natürlich sehr emissionsbelastet. Und in diversen Provinzen werden jetzt einfach tageweise Fabriken geschlossen, weil das Emissionsziel erreicht ist und es keinen Strom mehr gibt.
Genau.
Aber knallhart. Knallhart.
Richtig. Es wird einfach Strom abgeschaltet, so dass zum Beispiel in Shenzhen, viele können in Shenzhen tatsächlich nur noch an 2, maximal 3 Tagen Richtig. Der Woche überhaupt produzieren. Dann hast du die Corona-Situation in Guangdong noch aktuell, diese Woche noch. Soll nächste Woche sich angeblich entspannen. Dann können vielleicht da wieder Container kommen. Gucken wir mal. Und im Allgemeinen die Containerpreise, die natürlich alles verteuern und dadurch natürlich auch nochmal zu einer geringeren Warentransportmenge führen werden. Also insgesamt sieht nicht gut aus, Leute.
Kauft euren Scheiß jetzt.
Ja.
Also was die Preise angeht, also wenn zum einen war ja jetzt ja auch in Medien gewesen, so ein bisschen Potenzialproduktgeschichte, also Verteuerungsrate, ne? Ist ein bisschen hochgegangen als fair enough. Das ist irgendwo auch erklärbar. Eine ganz andere Teuerungsrate, die auf uns zukommt, sind die Logistikkosten, nämlich der Container kostet mittlerweile 10 bis 15 Mal so viel wie noch vor einem Jahr, der hier rüberkommt. Mhm. Ne? Und dann könnt ihr euch ja alle selbst ausrechnen, wie sich das auf die Produktpreise dann niederschlägt. Also nicht wundern, wenn der ein oder andere Artikel einfach teurer wird in den nächsten Monaten. Das wird sich dann auch mit Sicherheit wieder regulieren, aber Experten gehen davon aus, dass das halt auch bis Ende 2025 dauern kann, bis da einigermaßen wieder Normalität einkehrt.
Welche Zahl hast du jetzt gesagt? Hast du 2025 gesagt?
Ende 2022, also nicht okay. Nächsten Jahres. Also nochmal
14 Monate. Hat mir verhört.
Das wäre ein bisschen zu hart. Irgendwann wird sich das wieder angreifen.
Also selbst das würde ich jetzt nicht Pandemie komplett kommt. Ausschließen wollen, aber es ist halt schon worst case.
Ja. Muss ja nur ein bisschen die Nachrichten verfolgen, ne? Peugeot, Opel, Eisenach machen schnell geschlossen bis Ende des Jahres. 1500 Arbeitsplätze einfach mal weg für den Zeitraum. Wobei die Auto, man muss auch sagen, die Automobilbranche ist auch teilweise selbst dran schuld einfach. Ne? Die sonst in den Jahren, Jahrzehnten vorher in dieses Just-in-Time-Delivery-Thema hat perfektioniert haben oder den letzten Cent da rausgepresst haben aus ihrer Lieferkette. Dafür bluten sie jetzt auch. Aber das ist wieder ein ganz anderes Fass, was wir da aufmachen könnten. Um aufs Thema zurückzukommen, wundert euch nicht, wenn manche Artikel nicht so verfügbar sind, wie sie in der Vergangenheit immer verfügbar waren. Von daher frühzeitig bei technischen Geschenken Gedanken machen, was man schenken möchte und vielleicht jetzt schon besorgen.
Ich glaube, nicht nur technisch.
Da ist der Druck am höchsten, aber auch natürlich sind andere Produkte betroffen. Von Papiertüten in den Läden bis hin zu Textilien. Also es wird sich auf
alles niederschlagen. Wo du gerade Papier sagst, das ist gerade wirklich ein echtes Problem für die letzten gedruckten Magazine, ne? Hier in unserem Land. Weil die sind eh schon alle auf Kante gestrickt, kostentechnisch, um das Papiermagazin zu finanzieren. Und dadurch, dass Papier selber halt jetzt so durch die Decke geht, preislich, entsteht eine Situation, dass teilweise das Papier teurer ist als die Zeitungen, die du kaufst. So. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht.
crashe ich jetzt euer Thema, wenn ich einführe, dass auch ein Großteil unserer Dosentomaten aus China kommt und Pilze und Nahrung?
Damit hast du mich die Tage schon hart geschockt, aber du hast recht, ja. Aber passt immer ja thematisch.
China. Ah, scusa. Ich suche hier gerade einen Link. Ich habe in der SWR-Mediathek oder ARD-Mediathek unter der SWR-Rubrik gibt es eine sehr aufschlussreiche, interessante Doku über Lebensmittel aus Fernost, insbesondere China. Weil ich war auch andersrum formuliert. Höre ich Dosentomate, denke ich an Toskana und lauschige Tomatenhaine. Ist nicht ganz so. Kommt aus Fernost oft genug. Wird dort gecaned, also in Dosen gefüllt, nach Europa importiert und hier kommt dann eben das Wappal drauf und dann dadurch darf man Sachen draufschreiben wie produziert oder abgefüllt in China, in Italien. Und dann hast du ein vermeintliches EU-Produkt, was aber, und wie so eine Tomate in China wächst oder wie so ein Pilz, also sich aus welchem Boden ernährt. Also ich würde nicht sagen, es ist für Hartgesottene, aber ich pack's einfach auch mal in die Shownotes. Ja.
Pack's auf jeden Fall rein, das ist sehr interessant. Und,
hast du gesehen schon? Nee, hast noch nicht, oder? Sonst hättest du jetzt anders reagiert.
Doch, ich meine, ich habe die schon gesehen.
Also ist so ein Augenöffner auf jeden Fall. Irgendwie geht man dann doch davon aus, dass man safe ist und man hat eigentlich fast keine Chance mehr, sich wirklich schadstofffrei zu ernähren. Es kommt alles. Ja, es ist halt immer noch billiger.
Na, kannst du schon, aber das ist halt die Grenze zum Frutaria ist dann halt echt fließend, ne?
Ja. Ja. Hm. Ja, jetzt haben wir wieder diese Pause. Weil ich nämlich gerade einkopiere. Genau.
Kopier du mal da ein. Aus China. Ich wollte ja eigentlich schon längst den Bogen geschlagen haben mit dem Papier, aber das ist jetzt natürlich so ein Ding, was du da noch reingebracht hast.
Ich sag ja, Partycrasher, ne?
Das ist schwierig. Ja. So richtiger Partycrasher.
Wollen wir noch was aber Lustiges zum Schluss machen?
Andersrum, weißt du, auch da, wir sind doch wieder selber schuld. Also,
same shit. Also sehr, sehr interessant war auch der Beitrag über Mandarinen. Warum die so ausschauen, wie sie ausschauen, wenn man sie aus der Dose holt. Und durch welche Laugenbäder Mandarinen vorher geflossen sind, damit eben diese ganzen Häutchen dann nicht mehr sind und so Zeugs, ne?
Mhm. Aber ganz ehrlich, dieses Thema Dosenmandarinen, das ist bei mir schon seit der Wende eigentlich durch. Vorher waren die geil.
Seit der Wende.
Ja, vorher waren die geil. Danach konnte man die überall kaufen. Dann waren sie nicht mehr interessant. Das ist.
Ich konnte die immer schon überall kaufen.
Danke, Carsten.
Aber
Papier ist irre teuer, ne? Carsten, Papier, ne?
Was willst du denn mit deinem scheiß Papier? Jetzt mach.
Also soll ich das Papier?
Ja, ich habe im
Flyer Service Hahn schon mal gehört.
Ja, ja, natürlich. Ich habe mich dafür um Praktikum beworben. Ja, die haben auch ein bisschen Papier. Du kannst Papier kaufen beim Flyer Service Hahn, oder?
Wie viel Tonnen? Nein, kaufen. Du kannst kaufen, dass sie Papier entsorgen. So rum, glaube ich, wird ein
Schritt richtig. Und hätte ich mal gewusst, dass das eine Anlieferstelle für Schleswig-Holstein in Mainz war, ja, wäre ich da mal vorbeigegangen. Aber
Anlieferstelle für Schleswig-Holstein in Mainz?
Ja,
geil.
Ja.
Super,
das habe ich nicht mitbekommen. Okay, aber vielleicht fangen wir das Haus an, unten zu bauen.
Also ganz untypisch, aber hilft.
Ja, vollkommen verrückt. Mayan, dein Ding.
Mein Ding.
Du hast den Freiser aus Hahn auch so hart abgefeiert.
Ja, ich feiere die Aktion mega. Das ist eine mega, mega geniale Aktion. Flyer Service Hahn ist der weltweit größte Nazi-Flyer-Entsorger, so bezeichnen sie sich selbst. Eine Aktion.
Entschuldigung. Eine Aktion vom Zentrum für politische Schönheit, was wir, glaube ich, schon zweimal
schon mal geteasert, ja.
Also mindestens einmal, ja, ja, wo sogar ich dann auf diese Bringt eure Waffen zurück Webseite reingefallen bin, weil genau, die so gut gemacht war, dass ich wirklich überlegt habe, ist das jetzt Satire oder ist das ernst gemeint? Und irgendwas hat bei mir gesagt, das ist Satire, aber es war so gut, dass ich gesagt habe, vielleicht ist ja doch was dran. Und die Leute sind jetzt wieder auf den Plan gekommen.
Genau, mit dem besten Flyer-Service Europas.
Und genau einem Kunden.
Eine GmbH ohne Adresse, Handelsregistereintrag oder Steuernummer. Macht allen AfD-Verbänden in der Republik ein Angebot, das sie nicht ablehnen können, und akquiriert Aufträge in Millionenhöhe. So schön beschrieben.
Ja, und so einfach oder so billig, wie sich das anhört, war es auch. Also die sind, habe ich jetzt nicht mehr ganz auf der Uhr, wie sie draufgekommen sind, aber durch irgendein Statement in einer Parteirede, glaube ich. Und dann haben die tatsächlich, sind die auf AfD Veranstaltungen gegangen, haben sich so, ja, richtig rangewanzt an die, an die.
Sie haben sich angebiedert, ja.
Ja, haben auch einen auf guter deutscher Nazi gemacht, so Gesinnungsgenosse etc. Und haben es auf die Weise wirklich geschafft, die Entscheidungsträger innerhalb der AfD davon zu überzeugen, dass der Flyer-Service Hahn der Service ist, der Wahlflyer der AfD, eigentlich wollten wir den Begriff ja eigentlich nicht sagen, ne? Also dieser sogenannten Alternative für Deutschland, in ganz Deutschland an den Mann zu bringen und zu verteilen. Mhm. Und was ist dann passiert?
Ja, und haben immerhin damit 85 Orts-, Kreis- und Landesverbände überzeugt. Und somit 5 Millionen Flyer angeliefert bekommen in den Logistikzentren. Und in Summe 72 Tonnen Papiermüll entsorgt, ohne sie zu verteilen. Na,
entsorgt haben sie es noch nicht. Aber da kommen wir vielleicht gleich drauf.
Ja, gut, okay. Aber 72 Tonnen.
Die haben tatsächlich geschafft, dass
wurden nicht verteilt.
AfD, also so Politik-Leute, Wahlverbände, haben ihre Flyer ausschließlich an dieses Unternehmen geschickt. Und was haben die gemacht? Nix.
Sie haben sich die anliefern lassen, haben die einfach mal nicht, also sie sind ihrem Auftrag nicht nachgekommen und haben diesen nicht verteilt. Mhm. Also haben sie mit verhindert, dass dieser bedruckte Schmutz dann auch in die Haushalte ausgeliefert wird. Und haben das halt auch knüppelhart durchgezogen, nichts zu machen. Und wir haben, glaube ich, dann sogar nochmal einen draufgesetzt.
Dieser
haben noch eine zweite Direktmarketing-Agentur quasi gegründet, in Anführungszeichen.
Festgestellt hat, dass es Probleme gibt mit der Auslieferung der ursprünglichen Flyer, und sie würden ja gerne helfen.
Genau, aus der Misere. Und haben dann nochmal einen oben draufgesetzt und haben dann somit die AfD dann nochmal geprankt. Also quasi es gibt nicht so einen gescheiten Double Prank an der Stelle. Ja, und ja, haben somit halt dann wirklich verhindert, dass Hunderttausende Schmutzflyer in Umlauf gekommen sind. Ja, und haben das einfach mal ausgesessen. Natürlich war die Partei davon jetzt nicht ganz so begeistert, mal vorsichtig gesagt. Und sie versucht jetzt natürlich auch das Zentrum für politische Schönheit oder den Freier Service Hahn, ja.
Ich finde den Namen ja auch so toll. Zentrum für super. Politische Schönheit.
Das ist, ja. Definitiv. Und sehr, also Balls of Steel, sage ich da nur. Und halt, da waren halt so Easter Eggs in der ganzen Geschichte dabei, wie schon angesprochen, wo sich aber auch keiner scheinbar von der AfD drüber gewundert hat, warum Flyer, die für Schleswig-Holstein verteilt werden sollen, dann in Mainz angeliefert werden.
Ja, mega.
Why? Aber egal.
Hat keinen interessiert. Das ist so schön. Mit ein bisschen Intelligenz hätte man das Ganze irgendwie schon aufdecken können vorher. Übrigens, ich finde dieses Vertragsset, was man für eine Spende gegen 25 Euro von denen bekommen kann, so genial. Bestehend aus einer Visitenkarte, Kugelschreiber, Aufkleber, Entsorgungsurkunde. Ne, schön Flyer Service Hahn Logo drauf und so weiter.
Ich bin gerade dabei, ein T-Shirt zu bestellen, in der Tat.
Ja? Ja. Welches? So, aggressiver Humanismus? Oder?
Kann ich es hier auswählen? Ich bin schon beim PayPal-Prozess gerade.
Ach so, du, das LKW, das Flyer-Service-Hahn-Shirt mit dem LKW.
Ja, genau. Also, da gibt's ein T-Shirt-Paket, 100 Euro.
Ja. Also, nochmal zur Erklärung, was die gemacht haben. Wir lachen jetzt drüber. Kinder, macht es nicht zu Hause. Es ist natürlich nicht legal. Auch wenn es durchaus feierbar ist. Ich glaube, selbst der FC St. Pauli hat dem Flyer Service Hahn eine Dankesbanner-Werbung spendiert bei irgendeinem Heimspiel. Mhm. Mhm. Also großartig. Nichtsdestotrotz machen die sich jetzt natürlich auf diverse Rechtsauseinandersetzungen, bereiten sie sich vor. Weil das wird wahrscheinlich schon ein Nachspiel haben und in dem Zusammenhang
eben auch. Das wird ziemlich sicher ein Nachspiel haben.
Ja, natürlich.
Sie haben sehr, sehr lässigen Merch auf ihrer Webseite. Wir haben es natürlich verlinkt, wie immer. Muss man dazu sagen, Merch ist nicht ganz, ganz billig. Aber mit jedem Euro, den man spendet, entsorgt man einen Flyer, oder war das so?
Ja, irgendwie so.
Und die haben wie viel Flyer?
Noch viel krasser. die 100 Euro, damit entsorgst du 5000 Flyer.
Okay, also doch deutlich besserer Tarif.
Ja. Also
du kriegst da was für dein Geld, ja.
Ja, genau.
Du kriegst ein Cappy, hier gibt's Cappy und Plakate. Ach, da ist das T-Shirt.
Cappy, Feuerzeuge, T-Shirts. Ja, ist ziemlich cool. Und ich glaube, ich muss mal gucken. Aber ich werde es ja noch posten. Ich werde auf jeden Fall Spende zukommen lassen, weil das einfach zu gut ist. Und wie Carsten schon gesagt hat, das ist natürlich schon, it's more than a prank. Ja.
Und ich hoffe auch ganz, ganz, ganz ehrlich, dass das Ganze juristisch wirklich als Kunstaktion und politisches Aufbegehren und so weiter auch protected wird, weil das Zentrum für politische Schönheit, die sind halt schon sehr bekannt für ihre Sache, die sie machen und für die Art und Weise, wie sie die Satire machen. Und ich hoffe echt, dass sie juristisch rauskommen da aus der Nummer.
Ja, da gehört ja auch wahrscheinlich ziemlich viel. Also, wenn ich in der Position der AfD zum einen.
Wir haben vorhin schon über den Streisand-Effekt geredet, ne?
Die Preise, die der Flyer Service Hahn da aufgerufen hat von Anfang an, waren ja so weit weg von, also so weit unter den handelsüblichen Marktpreisen für solche Service, für solche Dienstleistungen. Da hätte schon mal was kriegen müssen. Und wenn natürlich die Partei dann auf die Idee kommt, wir machen lassen den kompletten Flyer-Wahlkampf quasi über diesen einen Dienstleister laufen. Ja, mei, das ist natürlich dann, also ist dann schon, möchte ich sagen, eine Mitschuld, aber selbst dran schuld, sage ich mal, wenn man Print gefeiert hat. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das ausgeht.
Eine echte Alternative für sehen. Faule Nazis steht hier. Eieiei.
Also es ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also ganz dicke Props gehen da raus an die Leute vom Zentrum für politische Schönheit. Das ist schon ziemlich cool.
Und ich kann jedem nur empfehlen, diese wunderschöne Webseite, die wir natürlich auch verlinkt haben, afdmüll.de, sich in Ruhe durchzulesen, sich anzuschauen, die Videos anzuschauen und vor allen Dingen die FAQ sehr aufmerksam zu lesen, kann ich jedem nur ins Herz legen. Alles andere wäre jetzt Spoilern.
Ja. Ja gut.
Dann spoilern wir nicht.
Wir spoilern nicht, nein. Guckt es euch an, ist auf jeden Fall sehenswert. Es ist, gibt auch einen, vielleicht schaffe ich es auch den Link noch, mit Sicherheit schaffe ich auch den Link noch rauszusuchen zu dem YouTube-Video, wo das Zentrum für politische Schönheit das Ganze auch nochmal so grob in der Story zusammenfasst und in allen Facetten da auch nochmal drauf eingeht. Das sind 10 Minuten oder sowas, kann man sich gut mal reinziehen und hart schmunzeln. Ja, schaut es euch einfach an.
Und wir?
Ist das nicht da direkt mit auf der Seite auch drauf?
Achso, das ist bestimmt auf der Seite auch mit verlinkt. Entschuldigung, das
kann gut sein. Nee, alles gut. Ich bin für eine Sekunde verwirrt, weil ich hatte hier irgendwo ein Video gesehen.
Was ist denn? Ich glaube, das ist auf der, da hier Making of Flyer Service Hahn GmbH.
Okay, alles gut.
Video wohl kopieren und ist sie schon so. In Show Notes.
Oh, die ist gut. Ja, dann
uns, glaub ich, nur flyern, noch flyern wir. Wir machen jetzt eine Woche lang nichts und dann sind wir nächste Woche wieder da.
Nächste Woche?
Übernächste Woche?
Nächste Woche. Bis denn.
Ganz kurz zum Ausstieg hier noch so eine, hat irgendeiner von euch Squid Game, so eine koreanische
Netflix-Serie? Ja, hab ich schon weggebracht.
Marian,
ja.
Du bist der schlimmste Podcast-Kollege, den man sich vorstellen kann. Ich habe jetzt schon dreimal uns verabschiedet.
Ja, ich wollte eigentlich auch nur ganz
kurz. Das machst du ganz kurz Squid Game auf. Ja, das, natürlich, ganz kurz, du Pappnase.
Ich will nicht über diese Serie reden.
Wenn du bei Squid Game einfach das S weglässt, dann hast Squid Game, dann sagen wir jetzt Tschüss.
Dass die da von einer koreanischen Bürgerin die echte Telefonnummer veröffentlicht haben und diese gute Dame jetzt 4000 Anrufe hat.
Und Materia hat auch im vorletzten Video die Handynummer von seinem Kumpel geleakt. Der kriegt die ganze Zeit Anrufe.
Und was glaubst du, wie viele Leute unter der 93168 angerufen haben?
Oh, das ist aber fast schon ein Insider mittlerweile.
Herr Murphy, Herr Spider, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Bett. Und über Squid Game reden wir gerne nächste Woche noch.
Danke euch. Bis bald. Ciao.
Schön singen.
Tschö.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und pfiat euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.